das Pferd entscheidet, wenn ich hinhöre,
genau,
wie weit es ist und wie weit ich es weiter steigern kann. Mhm. Und wenn ich ein Ziel habe und das nicht mit dem Pferd abstimme, mhm, aber dazu gehört eben auch Erfahrung. Mhm. Das geht nicht nach Lehrbuch.
Das stimmt.
Es muss eine Idee geben, es muss eine Richtlinie geben, aber die muss, das Pferd muss sagen, jetzt bin ich für den nächsten Schritt bereit, sowohl mental als körperlich.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Welcome back, ihr Lieben. Wir sind beim zweiten Teil mit Volker Labes. Hi, Volker.
Hallo, liebe Linda.
So, im ersten Teil haben wir dich ja schon ein bisschen kennengelernt, was dich ausmacht, was deine Geschichte ist. Und jetzt würde ich gerne von dir so ein bisschen mehr ins reiterliche Werdegang gehen, was du über das Pferdetraining denkst, etc. Und da kann man ja, glaube ich, bei dir sehr gut nachfragen. Du hast ja die Entwicklung von Deutschland mitbekommen, klassisch wie Western, du hast ja immer die Augen offen. Vielleicht kann man ja mal so anfangen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Western und klassisch reiten?
Sag mal, die grundsätzlich ist das Ziel ja jeder ernst gemeinten Reitweise das gleiche. Dass wir ein sich selbst tragendes Pferd uns vorstellen, was auf leichte Hilfen reagiert. Und willig seine Leistungsathletik anbietet für das, was der Reiter sich vorstellt. Das hat sich, das ist eigentlich in allen Gangreitarten das Gleiche, bloß dass wir beim Westernreiten quasi das Pferd deutliche Unterschiede zeigen. Das heißt, beim Dressurpferd ist es so, wenn das Pferd im Genick nachgibt und sich anbietet und im Schenkeldruck folgt, gibt der Reiter 2 bis 3 Zentimeter vor. Und beim Westernreiten sollte er dann 20 Zentimeter die Hand den Zügel locker lassen, damit das Pferd sich mehr am losen Zügel lernt zu tragen. Aber das Pferd muss genauso schenkelgehorsam sein, muss genauso bei Aufnahme des Zügels und Gegentreiben im Genick nachgeben, wie das jedes andere Pferd in einer ernst gemeinten Reitweise tun sollte. Und ich denke, dass für die Pferde, die ja grundsätzlich sehr simple Wesen sind, der Unterschied zwischen Aufnehmen und Druck geben, um eine Änderung der Form oder Richtung zu erzeugen, und das Loslassen des Zügel und des Schenkeldrucks oder Wegnehmen des Schenkeldrucks, wenn das Pferd die richtige Lösung anbietet, die größere Diskrepanz zwischen Aufnehmen und Nachgeben im Gegensatz zur Dressurreiterei oder anderen Reitweisen, alten Dressur und so weiter, überall ist der Unterschied nicht so groß, dass es den Pferden leichter macht, das Richtige zu verstehen, wenn es denn konsequent immer auf der gleichen Schiene vermittelt wird. Mhm. Das Pferd ist ja nun mal grundsätzlich ein Pferd, was aus Wiederholung lernt und nicht schnelldenkend ist. Wie ich schon sagte, das Pferd hat den Verstand eines 3-jährigen Kindes. Das heißt, das kann Dinge lernen, weil es immer das Gleiche ist und kann das dann auch reproduzieren. Aber es kann eben noch keine Mathematikausgabe lösen. Und so Pferde sind eben simpel und in idealer Weise eben simpel und willig.
Obwohl es dann natürlich auch deutliche Unterschiede gibt. Manche Pferde erklärst die Übungen 3-mal und dann machen sie schon von selber, und manche musst du so 10-mal. Ne? Ist ja wie bei Menschen, jeder hat seinen eigenen Charakter, Stärken, Schwächen, Aufnahmefähigkeit. Und ich sage immer liebevoll, da gibt es den Labrador und dann gibt es den Border Collie. Ne? Das ist ja bei Pferden genauso. Ne?
Genau, wobei der Border Collie dann von der Ruhe nicht ganz mitbringt.
Genau. Die sind dann auch etwas hektischer auch. Ne? Genau. Also ich sage immer, wir sind ja eine Signalreitweise, wir Westernreiter. Wir wollen, dass das Pferd den Gang von selber hält, bis wir den nächsten einleiten. Und die Klassischreiter wollen ja eigentlich jeden Schritt rausreiten, so sagt man das. Ne? Die arbeiten in der Aufrichtung und ständige Zügelverbindung zum Maul. Und unser Ziel ist es natürlich ganz klar, zum Slack durchhängenden Zügel zu kommen.
Richtig. Und das muss natürlich von vornherein in der Ausbildung von Anfang an dem Pferd vermittelt werden. Aber natürlich muss das Pferd über den aufnehmenden Zügel und treibenden Schenkel geformt werden, damit es dann endeffektig nach entsprechender Ausbildungszeit lernt, mit dem Bodenzügel so weiterarbeiten zu können.
Vielleicht könntest du uns mal erklären, wie in eurem System das gegliedert ist, also Basisausbildung, sprich Anreiten, Grundausbildung, Spezialisierung. Vielleicht willst du uns da mal mitnehmen, wie das so läuft bei euch und auch so grob, was du für Zeiträume dafür veranschlagst, je nach Pferd.
Mhm. Dann ist es so, die Grundausbildung des Pferdes dauert im Großen und Ganzen circa diese 3 Monate, dass wir ein Pferd bekommen, was versteht, nachzugeben, sowohl auf die aufnehmenden Zügelhilfen als auch auf den entsprechend treibenden eingesetzten Schenkel und in Ruhe mit Verstand, mit Form angaloppieren kann. Das heißt, da ist für mich immer der Leitsatz erst Form, dann Funktion. Das heißt, ein Pferd, was nicht in richtiger Form ist, kann die Ausführung auch nicht richtig tun. Und deshalb, und wenn das Pferd dann so geritten wird, dass es eben, dass in unserem Trainingsideal ist so, dass die Stufen so fein und klein abgestimmt sind zur nächsten Aufgabenstellung, dass das Pferd schon anbietet, den nächsten Schritt zu können, bevor wir den nächsten Schritt fordern. Und das ist ziemlich stark strukturiert, habe ich auch schriftlich festgelegt.
Hast du ein Buch?
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Intern. Das war mein Ansatz für ein Buch und den gibt es immer noch. Mhm. Irgendwann mal eines Tages vielleicht, wenn die Ansprüche der zeitlichen Betätigung etwas weniger werden.
Hast du doch jetzt Zeit für ein bisschen mehr.
Ja, deswegen bin ich jetzt ja wieder mehr mit Sätteln unterwegs, damit das Buch noch nicht angefasst werden kann.
Okay. Aber du hast eine innere Struktur und das ist ja die wichtigste, naja, die du auch vermittelst.
Die ist auch so vermittelt. Das heißt uns auch sozusagen, dass die Mitarbeiter, die Auszubildenden bei uns im Betrieb, kriegen diese Grundstruktur quasi auch schriftlich von mir, sodass, wenn sie dass sie quasi einen Leitfaden haben, mit dem sie quasi dann auch das Verstehen lernen können, was das Ergebnis oder der Fortschritt in der Ausbildung sein soll. Es war ganz interessant, als Grischa Ludwig damals bei uns war, bekamen wir ein Video von dem Mike Kiewel, da gibt es ja auch dieses Buch Jungpferde einreiten in Deutsch oder auch Starting Colts in Amerika. Und der hat das Video ja sehr, sehr schön beschrieben, wie er die Pferde ausbildet. Und tatsächlich hat sich das in fast allen Bereichen zu dem entwickelt, was wir bis da 1992 wussten und gemacht haben. Und es hat sich im Prinzip auch bis heute nicht besonders stark geändert, weil es pferdeorientiert ist und nicht menschenorientiert. Das ist aber natürlich so, dass man als Mensch sich dann der Sache auch eingeben muss. Und
vielleicht kannst du nur mal kurz sagen, was ist dir wichtig, bevor ihr das erste Mal aufsteigt? Oder wann würdet ihr nicht aufsteigen beim Jungpferd, was ihr anreitet? Was muss es können, damit du sagst, wir reiten das jetzt wirklich an, wir steigen heute auf?
Sag mal, das ist ungefähr bei uns so nach 4 bis 5 Wochen Bodenarbeit der Fall. Also die Zeit nehme ich mir auch. Und wie auch die Pferde entscheiden, wann sie soweit sind. Aber die Pferde werden quasi über die vorbereitende Longierarbeit, Aussacken, Sattelgewöhnung, werden dann im Sidepull in der Regel angefangen, nicht in der Trense, müssen rechts und links nachgeben, müssen mit schon dann nachgebendem Kopf rückwärts gehen, mit dem Sidepull vom Boden ausgefahren. Das heißt, ich laufe nicht hinter denen her, sondern ich laufe neben denen. Ich bin ja ein bisschen größer, das ist für mich ganz gut, weil ich dann über den Rücken reichen kann und bei den meisten Pferden und dann die Pferde quasi rechts und links rum lenken kann, anhalten kann, rückwärts gehen lassen kann. Und wichtig ist, dass die Pferde in sich vertrauensvoll sind in dieser Phase, bevor ich aufsitze. Wenn die ängstlich sind oder hektisch sind, dann ist das Risiko, dass sie so entsprechend dann reagieren, wenn die Reiter drauf sind, zu groß. Und für Pferde, die sehr auf die Bewegung auf dem Rücken reagieren, haben wir ähnlich wie Monty Roberts so eine Puppe.
So ein Dummy,
den man draufsetzt. Und dann heißt bei uns Maria. Und dann longieren wir die halt 5-6 Mal mit der Puppe. Bei den meisten Pferden ist es aber so, wenn die dieses Programm, was wir da über die Jahre entwickelt haben, durchlaufen haben, dass sie so ruhig und vertrauensvoll und niemals gelernt haben, sich zu widersetzen, das ist das Entscheidende, weil sie immer so in der Stufe gesteigert worden sind, dass sie gar keinen Grund hatten, sich zu widersetzen. Wenn wir uns da draufsetzen das erste Mal, dann habe ich immer einen Helfer dabei, der das Pferd erstmal am Kopf hält und dann die ersten 2, 3, 4 Runden führt, bis wir auf dem Pferd alle Wackelmöglichkeiten ausgeschöpft haben. Beine schwenken, Arme wackeln, Klopfen des Pferdes.
Also desensibilisieren.
Genau. Das habe ich aber vorher alles entsprechend schon vorbereitet, quasi dann, sodass ich die eigentlich zu 80% die jungen Pferde beim ersten Mal draufsitzen, Schritt, Trab, Galopp, Reit im Roundpen.
Mhm. Also auch im Roundpen.
Genau, also nur im Roundpen. Die sind die ersten 5, 6 Wochen nur im Roundpen.
Genau, weil das hat ja den Vorteil, dass man nicht lenken muss am Anfang. Du kannst dich erstmal ans Reiterweg gewöhnen, weil ich finde, oft hast du, wenn du vorne zu viel machst, bremst du die, dann musst du wieder treiben und das überfordert das Jungpferd schon unheimlich. Ne? Wir haben halt die super Möglichkeit hier, wir arbeiten viel mit Handpferd, gehen erstmal ins Gelände, weil es einfach dem alten Pferd hinterherläuft. Brauchen aber ein Handpferd, braucht man einen zweiten Reiter, ein braves Pferd und gutes Gelände. Da ist natürlich der Roundpen. Und dann gehen wir in Roundpen und dann gehen wir in die Halle erst. Ne? Wir bauen das auch so.
Genau.
Ja, sehr schön.
Und ein Pferd kann Dinge lernen, aber es kann eben nicht, wenn wir es überfordern, zeigt es das durch Flucht und Angst. Und genauso wie ein Mensch schlecht lernt, wenn er unter Angst ist, so ist es eben bei den Pferden noch viel deutlicher.
Genau, und da bei den Quartern sieht man halt auch, wenn die überfordert sind, die klemmig sind die oft, finde ich. Gerade die modernen Allrounder, ne? Also ich finde immer, wenn die rennen, ist das fast ein positives Problem, weil solange sie rennen, bocken sie nicht. Aber diese klemmigen Pferde, die dann immer klemmiger werden, das heißt, sie wollen nicht laufen, die ziehen sich muskulär zusammen und symbolisieren so, dass sie noch ein bisschen überfordert sind, vielleicht körperlich oder mental. Da reiten wir dann mit Gerte und gucken, dass sie mit Schwung locker arbeiten. Ne? Weil das beobachte ich viel, dass die modernen Quarter tendenziell gerade im Allround-Bereich eher klemmig wie flott sind.
Mhm. Also warte, ich denke, wenn die den Weg langsam genug gehen dahin, und das bin ich sicher, dass bei dir das auch ist, dann habe ich eigentlich, ist der große Spaß, dass sie eben quasi da gar nicht doll sich wehren oder so. Das ist. Manche Pferde brauchen eben auch dann vielleicht 6 oder 7 Wochen, um diesen Stand zu erreichen.
Genau.
Und wenn man das unter Stress macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Ideen, die Pferde viel schneller zu reiten. Und viele von den Leuten, die jetzt heute so mit Mustern Makeover sind und so weiche Dinge, die sitzen nach 2, 3 Tagen ja schon drauf und kriegen das auch ganz gut hin. Da wird aber eben dieses ganze Spektrum. Auch bei Monty Roberts, der hat bei uns die ersten Kurse damals gemacht in Europa auf der Circle Orange. Da wird dieses ganze Spektrum von 5 Wochen quasi aufgrund des Wissens des Bearbeitenden in einer Viertelstunde durchgearbeitet. Und der wartet auch auf die Reaktion vom Pferd, dass es Ja sagt. Und dann macht er den nächsten Schritt, den wir nach 3, 4 Tagen machen, macht er eben nach 3 Minuten.
Genau. Viel Erfahrung.
Genau.
Braucht man auch das richtige Pferd für. Ne?
Genau.
Was würdest du denn sagen? Ich finde, oft ist so ein Riesenthema, in welchem Tempo und in welcher Form reite ich das Jungpferd?
Sag mal, der Wohlfühlfaktor für das Pferd ist, wenn es locker vorwärts geht.
Genau.
Und dann, wenn ich auch bei denen, wo ich das erste Mal drauf sitze, sind die über die Vorarbeit, durch das, was sie vom Boden gefahren haben, so dass, wenn ich den Zügel aufnehme, dass sie eigentlich grundsätzlich schon nachgeben. Mhm. Das ist nicht ein Ergebnis der Reiterei, sondern es ist eine Voraussetzung der Reiterei für mich, dass die über die Bodenarbeit teilweise ganz selten, aber Pferden die Schwierigkeit haben, die fahre ich erst in der Doppellonge, also arbeite ich in der Doppellonge, bevor ich drauf sitze, wenn die Schwierigkeiten haben, im Genick nachzugeben. Was eben bei den Pferden, die wir Gott sei Dank eben haben, und wir haben, sagen wir mal, 80% der Pferde, die irgendwie aus unserem züchterischen Bereich kommen, Die haben meist so gute Hälse und gute Genicke, dass sie eben mit dem Nachgeben keine Schwierigkeiten haben.
Aber tendenziell lässt du die schon los vorne, weil ich beobachte halt leider, dass viele an ihren Jungpferden schon vorne zu viel rumpiddeln, weil ich denke, dass das Pferd sich so ein bisschen ausbalancieren sollte und nicht die ganze Zeit in eine Form gepresst werden muss am Anfang.
Das ist das, also ich denke, das, was wir vorhin ja schon besprochen haben, dass die Pferde, wenn sie in der richtigen Form, richtigen Funktion sind, am losen Zügel sind, das erwarte ich genauso vom Jungpferd. Ich will die nicht die ganze Zeit aufgenommen haben, sondern wenn ich eine Veränderung möchte, dann werden sie eben über Schenkel und Gewicht und ergänzende Zügelhilfe dahin geleitet. Und sobald sie die Form und Richtung angenommen haben oder Geschwindigkeit, dann müssen sie losgelassen werden.
Genau. Aber generell kann man ja schon sagen, dass das Pferd, was angeritten wird, tendenziell viel weniger zum Zügel gearbeitet wird wie 3-4 Monate später, wenn es den Takt schon gut halten kann etc. Dann, oder?
Aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Sag mal, ich habe es in dem Bereich über die Idee des Andeuten, Verstärken, Durchsetzen, die ja das Grundsatz eigentlich jeder Reiterei ist, dass das innerhalb von 3 bis 5 Schritten passieren sollte, und dann, wenn ich 2, 3 Schritte, 5, 6, 7 Schritte losgelassen habe, wie das Pferd sich halten kann, dann kommt der nächste Impuls, der dann quasi dem Pferd wieder hilft, die Form und Haltung zu verbessern.
Okay, weil wir machen es anders, das macht ja jeder anders, muss auch jeder wissen, und ich war gerade beim Bodenarbeit-Trainer, der macht es nochmal anders. Wir reiten die erstmal am langen Zügel, Schritt, Trab, Galopp, immer nur ein Zügel, ne? Dass sie einfach erstmal sich ausbalancieren können, dass wir die nicht stören. Kommt aufs Pferd an, kommt auch auf den Reiter an, weil ich habe gerade bei unerfahreneren Reitern die Erfahrung gemacht, dass wenn die Pferde vorne stören, dass sie halt auch gar keine Motivation haben mehr zu laufen, wenn wir die vorne immer einrahmen. Ne? Aber wie gesagt, dafür sitzen wir hier. Ich finde das total interessant, sich auszutauschen und sich die verschiedenen Wege anzuhören. Ne?
Genau. Also mal, die Frage ist ja der Anspruch, wie oft du das Pferd veränderst. Ja. Wenn du im Roundpin reitest, brauchst du ja nicht viel lenken. Aber das ist so, dass ich dann quasi, dass wir in diesem Konzept quasi schon am 3., 4. Tag anfangen, Schenkel zu weichen. Das heißt, dazu muss ich den Zügel mit leichtem Kontakt aufnehmen und das Pferd dann verschieben. Das ist beim Anfang nur so ein halber Schritt oder Schritt. Und am 3., 4. Tag machen die schon 3, 4 Schritte. Zirkel erweitern, das Schenkelweichen im Roundpin. Und wenn sie das können, dann fange ich an, die leicht nach außen zu stellen, reinzuschieben, sodass ich je mehr, und in dem Verschieben müssen sie halt, geben sie dann eben für den Moment nach, werden dafür losgelassen, sodass, wenn ich die dann so nach 8 Wochen oder 6, 8 Wochen auf den Platz nehme, dann kann ich die jederzeit mit dem Schenkel verschieben und dabei geben sie jedes Mal nach, sodass ich quasi wenn ich dann rausgehe, auf dem Platz eigentlich keine großen Probleme habe, das Pferd irgendwie in irgendeine Richtung zu dirigieren oder in Form zu halten oder eben auch dann, wenn wir die lernen, im Roundpin schon Rollback zu machen und zu stoppen. Das ist dann einfach immer Tages. Also die sind, das ist für die ganz normal. Es ist jeden Tag Arbeit.
Also man kann zusammenfassen, du lässt sie tendenziell vorne in Ruhe, aber wenn du sie aufnimmst, warum auch immer, dann müssen sie auch einmal durchs Genick gehen.
Genau.
Ich meine, ist ja auch richtig, weil die sollen ja nicht erst lernen, gegen die Hand zu gehen und irgendwann weg von der Hand. Ne? Das verstehe ich vollkommen. Das machen wir ähnlich, aber wir lassen die halt wirklich erstmal ganz viel in Ruhe. Und ich mache zum Beispiel, wenn die Schritte gerade im Roundpen laufen, machen wir Form von Hintern- und Vorhandwendung. Also seitwärts treibende Schenkel, einzelne Körperteile bewegen. Und so wie ich verstanden habe, macht ihr das aus der Vorwärtsbewegung dann am Hufschlag zum Beispiel? Ist ein bisschen im Schenkelweichen, oder?
Also immer, Schenkelweichen sind immer Vorwärts-Seitwärtsbewegung.
Genau.
Da mal für die Pferde, was du ja eben auch gesagt hast, dass sie erstmal lernen, vorwärts zu gehen.
Und beide Schenkel?
Und das heißt, jetzt löse ich das primär über erst lösende Schenkelweichen quasi aus und dann später wird das eben immer mehr versammelt, Schenkelweichen. Da wir immer die Vorwärts-Seitwärts-Bewegung dabei erhalten, ist es für die Pferde relativ leicht, dahin zu gehen, und ich kann daraus quasi auch dann jede Hinterhandwendung, jede Vorhandwendung in der Vorwärtsbewegung entwickeln und daraus dann eben nachher dem Spin oder fliegenden Wechsel oder Seitwärtstreten über der Stange.
Genau, aber das macht ihr aus der Vorwärtsbewegung heraus.
Erstmal aus der Vorwärtsbewegung, und je besser das Pferd sich versammeln lässt oder nachgiebig ist, und dann können wir eben die anderen Dinge auch daraus machen, aber immer im Prinzip aus der Vorwärtsbewegung.
Genau, und wir machen es genau umgekehrt, was auch nicht richtig oder falsch ist. Wir machen es halt im Stehen, dass sie wirklich lernen, Vorderbeine bewegen, Hinterbeine bewegen oder das ganze Pferd seitwärts. Aber auch da, das eine hat den Positiven, dass du eine Bewegungsdynamik hast und dann die Wand zum Eingrenzen nehmen kannst. Und deswegen finde ich das so interessant, das einfach mal zu hören. Deswegen frage ich so detailliert, weil ich ja immer offen bin und immer interessant finde, wie jemand sein System da strukturiert hat.
Ne? Also mal so, wenn die Pferde jetzt so in der 8. Woche sind und gelernt haben, nachzugeben, wenn ich die frage, eine Hinterhandswendung zu machen, dann machen die das eben einfach. Warum? Weil sie nie gelernt haben, sich zu widersetzen. Oder eben immer gelernt haben, nachzugeben. Mhm. Ja? Und dann frage ich die einfach aus einer Volte heraus, kleinere Volten zu machen, bis sie dann einfach mit dem inneren Vorderbein lernen, wegzutreten. Mhm. Ja, und dann mit dem äußeren Vorderbein nachfolgen. Und dann drehen die halt tendenziell, machen sie eine Hinterhandswendung.
Genau, fällt denen dann leicht. Ne? Aus der Vorwärtsbewegung die Bewegung einfach mitnehmen. Genau, das kenne ich natürlich auch, die Übung. Sehr schön. Dann fände ich super interessant mit dir, da du auch Ausbilder bist von Lehrlingen, Auszubildenden nennt man das ja heute. Ob wir uns so ein bisschen, was sagst du zur Ausbildungsskala? Ob wir uns da vielleicht ein bisschen ranhangeln könnten, weil es wird ja viel belächelt, gerade im Western-Bereich. Du gibst ja auch selber Trainerscheine etc. Da ist es natürlich ein Riesenthema. Ich finde es realistisch und sinnvoll, weil es sich ja immer alles widerspiegelt, meiner Meinung nach. Und da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass gerade im Western-Bereich das alles so belächelt wird, nach dem Motto, das stimmt ja alles nicht oder das brauchen wir nicht. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt und das verinnerlicht, um es zu strukturieren, findet sich im Endeffekt diese Ausbildungsskala in jedem Manöver ja wieder, wenn man so möchte. Deswegen fände ich super interessant, mal deine Meinung zur Ausbildungsskala zu hören.
Ja, mal da das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Unterschied zwischen der Idee, der klassischen Idee der Englisch Pferdeausbildung und der Western-Pferdeausbildung ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Und damit ist ja die Skala der Ausbildung grundsätzlich für die beiden Reitweisen für mich auch als Leitfaden genauso einsetzbar und wichtig. Mhm. Ich fühle mich auch wohl, das mit zu nutzen sozusagen in dem Wege, weil sich das in der Ausbildung der Pferde, die wir ausbilden, genauso widerspiegelt, dass diese Dinge eben in der Reihenfolge zum Einsatz kommen, um das Ergebnis zu haben, was ich am Ende haben möchte. Genau. Für die ein gut gerittenes, gut zu reitendes Westernpferd, was eben, es steht ja nirgendwo in der Skala der Ausbildung, was jetzt eben die Pferdeausbildung anbelangt, dass der Zügel stramm stehen müsste. Sondern es geht ja nur um die Form des Pferdes, wie das Pferd sich da präsentiert, bis dann am Ende eben sozusagen in die Versammlung endet. Und erstmal eben vorwärts ist. Und da sind wir uns beide einig.
Genau, da die Grundausbildung Takt, Losgelassenheit, Nachgiebigkeit, was ja auch ein Riesenteil bei der EWU-Jungpferdesache ist, ist ja ganz klar, wie du gesagt hast, wir sollen den Takt halten. Losgelassen heißt ja körperlich wie mental, also muskulär locker und entspannt. Das hängt ja oft zusammen. Verspanntes Pferd macht die Muskeln zu und ein Pferd, was körperlich vielleicht Schmerzen hat oder der Sattel nicht passt, ist dann auch mental sehr angespannt. Ja? Und Nachgiebigkeit empfinde ich halt genau zu den Hilfen. Schenkel, Stimme, auch Stimme. Ne? Also man kann ja, wenn man ein Pferd longiert, das sollte ja auf die Stimme reagieren. Da muss man nicht immer die Gerte
mitnehmen. Stimme und Position, genau.
Genau. Und dann kommen wir ja, du hast gerade das Thema Versammlung in den Mund genommen, ist ja ein schwieriges Thema, steht ja auch gar nicht in unserer Ausbildungsskala. Die ist ja geändert, also die Western-Ausbildungsskala.
Das mag sein, aber ich bin halt immer noch
old-fashioned. Was bedeutet denn für dich Versammlung?
Versammlung ist jetzt bei uns, bei den Western-Pferden halt ein Pferd, was tatsächlich sich selber tragend am losen Zügel geht und auf Anforderung noch mehr auf Untertritt und die Schulter liftet, bei natürlich konstanter Nachgiebigkeit und ohne sich auf den Zügel draufzulegen, selbstverständlich, weil sonst könnten wir das gar nicht erreichen. Genau. Aber diese Sache nicht über Hebelgebisse konstruiert wird, sondern tatsächlich, dass ich erwarte, dass sich quasi jedes fertig ausgebildete Pferd in der Trense jederzeit reiten könnte, weil das tatsächlich die Quintessenz ist über der Nachgiebigkeit. Was ich eben in den, teilweise auch in den USA, aber auch in Deutschland sehe, dass eben dann sehr zügig so ein Mini-Correction-Bit da eingeschnallt wird, um sozusagen Nachgiebigkeit zu produzieren, die in Wirklichkeit nicht so ganz da ist. Sondern ich denke, dass, wenn wir es über die Trense haben, dass ich auch beim fertigen, gerittenen Pferd quasi zwischen einer Kandare und einer Trense jederzeit wechseln kann und ich endeffekt die wirkliche Nachgiebigkeit und damit tendenziell auch Aufrichtung mit der Schulter besser erzeugen kann über eine normale Trense als verspiegelt in der Kandare.
Da sind wir auch kontrovers. Also ich verstehe den Ansatz, wenn ich so überlege. Also wir haben sogar hier meine Kundin Sophie Schonauer hat die Pleasure einhändig im Bosal gewonnen. Also es verträgt sich gebisslos, sprich eigentlich mit nichts. Ein gutes Pferd muss es alles können, mit Gebiss, ohne Gebiss, Snaffle. Ich bin kein Fan von Correction Bits, wie du sagst. Ich gehe aber auch zügig in ein kurzes Mylar-Bit, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wir machen den ganzen Grund im Snaffle. Wir gehen nicht in Bit, weil es ein Problem gibt, sondern um die Hilfen zu verfeinern.
Genau.
Und wir, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Druckverteilung unter Kiefer, Genick, Maul vielen Pferden angenehmer ist. Weil Snaffle ist nur im Maul und hat keine Vorwarnung. Ist keine Druckverteilung.
Ja, das kommt ja auch da mal. Tendenziell bin ich mit dir ganz dafür. Ich benutze auch keine Correction Bits. Ich sehe bloß, dass viele das benutzen.
Also Correction Bit muss man einmal dazu erklären, das sind die Gebisse mit einer Zungenfreiheit, in englischen Port genannt, und das drückt halt auf den Gaumen. Und diese normalen Gebisse, diese Mylar Bits, die sind ähnlich von der Mundform wie eine Wassertrense, die drücken nicht direkt auf den Gaumen.
Genau. Und damals, ja, die, ja, aber das kannst mit dem schnellen Einstieg ins Bit, das kannst du mit deiner Erfahrung machen. Aber da wir ja nicht alle Reiter so viel Schulung haben wie, und so viel Pferde geritten haben in ihrem Leben, wie du das hast, muss der Weg halt auch da simpel für die Reiter bleiben.
Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ne? Genau, aber ich finde halt, dass viele nicht aus dem Snaffle rauskommen und dann nie zum langen Zügel kommen. Weil bei vielen Snaffle-Pferden, gerade bei normalen Reitern, die fallen unheimlich auseinander, sobald die lang lassen. Ich persönlich empfinde es so, dass sie ein bisschen besser in der Selbsthaltung im Bit sind. Und da rede ich jetzt vom kurzen Bit mit Lederriemen. Ich rede jetzt nicht vom Correction, nicht vom langen Port, nicht vom langen Anzug, nicht von Kette. Das kann das. Ich mache das schon ziemlich soft, also mit Lederriemen und kurzes, also die Stufen langsam. Aber auch ich habe die Erfahrung, wenn du die dann lang lässt im Snaffle, dass die unheimlich tief und lang dann werden. Gerade die meisten Quarter, die sich dafür so anbieten. Ne? Dass sie dann mir persönlich zu tief und zu lang werden. Und im Bit habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht ganz so schnell auseinanderfallen und auch schneller wieder rund werden durch den Hebel. Sobald du die Hand hebst, merken die das ja. Im Snaffle merken sie es natürlich über den Schenkel im Idealfall, aber die merken es ja erst, wenn du ziehst. Ist übertrieben gesagt. Du hast keine Druckverteilung auf Unterkiefer und Genick und keinen Hebel zur Vorwarnung.
Dann lade ich dich mal bei Gelegenheit ein, dass wir mal Pferde tauschen.
Ja. Nee, das ist deswegen, also das ist ja nur meine Erfahrung, jeder andere, deswegen finde ich das so interessant zu hören. Aber ich finde es halt manchmal schade, dass in Deutschland die Kandare so verpönt ist. Weil es ist ja so ein klassischer Reiter, die böse Kandare, das dürfen nur die Estrus-Tour-Reiter. Und ich sehe halt unheimlich viele Leute, die unheimlich fest am Wassertrense an ihrem Pferd rumzerren. Und wenn das dann gut klappt, im Bitten nicht 50% zu viel Druck aufbauen müssen. Und das ist ja eigentlich auch schöner
fürs Pferd. Da stimme ich mit dir überein, aber das am Zügel ziehen ist ja reiterlich nicht richtig.
Nee, natürlich nicht, das stimmt. Da wollen wir immer von weg. Ne? Also fester ziehen ist nie die Lösung. Ne? Okay. Dann fehlt immer der Schenkel oder das Gefühl oder das Timing oder der Impuls.
Genau.
Das ist vollkommen richtig. Ja, sehr schön. Ja, dann hast du gesagt, du bist sogar noch aktiver Turnierreiter, hast du gerade?
Ja, also, zumindest war ich ja bis letzte Aachen-Turnier, dies Jahr nicht, aber davor bin ich ja nun jedes Jahr auch mit Reitpferden in Aachen gewesen. War dann ganz interessant, dass die Leute aus der ersten Stunde dann zu mir kamen und sagen, klar bist du, bist der Einzige, der noch hier aus den 80er Jahren auf dem Turnier reitet und ja durchaus auch immer noch vorne mitgeritten bin, oder in den Halterklassen Pferde zeigen durfte, die dann nach vorne kamen. Aber mit dem CL Scotch-Barschein, ein Hengst, den wir gezogen haben, der ja Rennschreiding für Tour, die Champion war in Aachen und all die Jahre dort sehr erfolgreich sich darstellen konnte, mit mir und mit dem Jan zusammen, abwechselnd. Jan hat geritten und ich habe geritten. Ja, tatsächlich eben all die alten Reiter sich zumindest in Aachen nicht mehr haben sehen lassen.
First Generation kann man sagen.
ist aber trotzdem so, dass sag mal, die für mich entscheidend ist eben, dass das Pferd, was da sich zeigt und das ja in den letzten 15 Jahren eigentlich immer aus unserer Zucht war oder von Kunden, die mit unseren Pferden gezüchtet haben, dass wir da die vorstellen konnten. Und wenn die sich dann so gut präsentieren, dass sie dann auch gegen all die anderen noch gewinnen können oder ganz vorne laufen, dann ist das natürlich nicht nur für mich reiterlich ein Erfolg, sondern auch für das züchterische Lebenswerk durchaus dann noch mal eine weitere Bestätigung, die dann die Freude noch viel größer macht.
Ja, das sage ich bei meiner Mutter auch immer. Die ist züchten ja auch schon sehr lange. Und Caro und ich gelangen jetzt dieses Jahr erneut einen Doppelsieg in der Jungpferde mit selbstgezogenen Pferden, was uns vor 8 Jahren schon gelang. Und das ist natürlich für meine Mutter und für uns alle toll, weil es ist ja nicht nur die Pferde, sondern auch die Reiter aus der eigenen Zucht. Das ist ja echt schon was Besonderes, wenn man das alles so mitkreiert hat. Und du hast im ersten Teil schon erzählt, dass dir die neue Klasse Ranch Riding sehr am Herzen liegt. Kann man sagen, dass das so ein bisschen deine Lieblingsdisziplin ist?
Ja, sie ist zumindest da ja sie dem Allround Quarter Horse am meisten entspricht. Und die Pferde eben nicht so überspezialisiert oder vielleicht überdrangsalisiert sein müssen, sondern einfach nur durchlässig und rittig sein müssen und ihre Qualitäten eben nicht nur in einer Gangart oder also Gangart in der Form, dass wir den Extended Trot eben wirklich zu seiner Perfektion bringen können, aber ein Pferd normal trabend dann eben oder im Galopp das Gleiche gezeigt werden kann, haben wir diese Klasse gleich mit Elan aufgegriffen und haben ja über all die Jahre jetzt, seit es sie gibt, seit 7 Jahren oder was, sind wir da ja auch sehr schön mitgefahren und haben sehr schöne Erfolge eingefahren können.
Ich sage mal, das ist der Grund, warum jetzt erstmal alle wieder vorwärts reiten. Selbst der normale Trotter und Lope ist ja Arbeitstempo wirklich. Genau. Ne? Also man möchte irgendwo ankommen. Und das ist eigentlich das, was ein Westernpferd können muss. Es muss gut lenken, Übergänge, ein bisschen doppen, ein bisschen drehen, ein bisschen stangen. Genau. That's back to the roots. Also that's the basic of a good quarter horse, oder?
Genau, richtig.
Genau,
well broke horse. Passt eben zu dem Pferd, was ich mir züchterisch auch vorstelle.
Ja, genau. Was würdest du so sagen? Du bist ja wirklich du bist ja in den 80ern die ersten Turniere geritten. Was sagst du so zur Entwicklung? Vielleicht nimmst du uns noch mal mit zu früher. Ich habe das ja auch noch ein bisschen mitbekommen. Ich bin 93 meine erste EM geritten, aber du warst ja noch früher dabei und du hast das natürlich besser betrachten können.
Sag mal, wie sich die Entwicklung in Amerika gezeigt hat, dass eben die Pferde mehr in Form gehen und auch durch die Zuchtselektion sich die Pferde für die eingeleitete Spezialisierung immer besser eignen. So war es hier in Deutschland quasi mit Verzögerung eben auch so. Und da haben wir sicherlich eben, was das Bild anbelangt, in vielen Fällen ist besser, wobei eben eigentlich die Pleasure-Seite, die spezialisierte Pleasure-Seite, durch die verschiedenen Wirrungen und Irrungen, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit so tiefem Kopf und so weiter, oftmals ja immer noch von Leuten, die nicht Western spezialisiert sind, noch nicht verstanden wird. Mhm. Auch jetzt in der etwas besseren Form schwer zu verstehen ist. Ist es sonst insgesamt so, dass ich denke, dass die Qualität der Pferde mit der Qualität der reiterlichen Ausbildung und der damit dem Vorstellen besser pferdegerecht geworden ist, als es damals war. Mhm. Also damals, wie gesagt, hat man ja schon gesagt, dass die Reining-Pferde alle mit waagerechter Nasenlinie gestoppt haben. Und ich habe noch Quarterhouse-Journals von der World Show 79, 80 zu Hause. Und da war dann immer wo der Platz im Programm war dann eben so ein Schattenbild von den verschiedenen Disziplinen. Und da war das Pferd, das Reining-Stopp. Und die EWU hat das übrigens ja auch ganz, das erste EWU-Logo war ein stoppendes Pferd. Mhm. Und das hatte die Nase oben waagerecht beim Stoppen.
Interessant.
Und jedes Jahr wurde das quasi auch bei der EWU, wurde es in 3 Schritten quasi auf das jetzige Maß der Kopf geändert.
Ja.
Das Pferd blieb mehr oder weniger so, aber der Kopf wurde halt geändert, der Hals wurde eben entsprechend angepasst, in dem Signet geändert. Und so hat sich quasi die ganze Reiterei in allen Bereichen Western-Reiterei weiterentwickelt und das ist grundsätzlich ja positiv, wobei halt eben der Pleasure- und Allround-Bereich für eine Zeit über das Ziel hinausgeschossen ist, also heißt zu einem negativen pferdischen Bewegungsablauf gekommen ist, dass jetzt deutlich in Europa zumindest besser ist als in den USA. Mhm. Also als ich letzte World Show war vor 3 Jahren, war ich immer noch, bin ich fast nicht mehr zu den Pleasure-Klassen gegangen. Mhm. Und vor 5, 6 Jahren, wo wir drüben waren, wir sind eigentlich jedes Jahr zur World Show gefahren, hat die Kirsten mich auf den Sitz gehalten, und wenn ich aufgestanden hätte, Buh geschrien in der Pleasure-Klasse. Mhm. Weil der Bewegungsablauf
nicht
so
mehr natürlich
so überkandidelt war und dass die gewinnenden Pferde eigentlich nicht mehr einen pferdischen Bewegungsablauf hatten, einen natürlichen, gefährlichen Bewegungsablauf hatten.
Genau, das ist natürlich so ein bisschen, würde ich sagen, es ist ja amerikanisch angehaucht, weil die Amis neigen dazu, alles zu übertreiben und zu perfektionieren gefühlt. Richtig, also die Reiner laufen zu tief oder zu rund oder zu eng. Die Pleasure-Pferde trauen sich nicht mehr, sich zu bewegen. Ich habe das auch in Amerika verfolgt. Es hat mich entsetzt, muss ich sagen. Also auf meinem letzten Turnier, wo ich in den USA war, wo ich eigentlich gar nicht, ich weiß nicht, ob ich es früher nicht sehen wollte oder nicht so wahrgenommen habe, aber das hat nichts mit gutem Reiten zu tun. Das ist Pferde abrichten, egal jetzt Richtung Reining oder Pleasure, aber alle meckern immer über die Reiner, aber die Pleasure-Leute sind da wirklich null besser. Also die Pferde sind so eingeschüchtert. Ich meine, sie sind dafür gezüchtet, sie haben einen langsamen Bewegungsablauf, aber dadurch, dass die Amerikaner die nicht systematisch auftrainieren 2 Jahre und dann langsam reiten lassen, sondern von Anfang an langsam, verkürzen die natürlich immer mehr, werden immer steifer und es sieht immer unnatürlicher aus. Mhm. Und dann gibt es diese Ausnahmepferde, die können langsam und schön laufen und alle anderen Pferde müssen genauso langsam laufen. Und dann ist es ein sehr unnatürliches Produkt. Das Pferd schwingt nicht mehr und das rächt sich ja auch, weil das sind, ich sage mal, viele Pleasure-Pferde neigen so zur Hufrolle. Aber die gehen natürlich auch kaputt, weil die auf die Hufrolle knallen. Die schwingen ja nicht. Die sind nicht auftrainiert, die schwingen nicht. Die werden jeden Morgen kalt ablongiert bei den ganzen Profistellen. Das schafft kein Pferd. Ne? Aber ich bin jetzt auch kein riesen Pleasure-Fan, aber ich finde einen schönen, langsam gesetzten Bewegungsablauf sehr schön. Aber den erreitet man so nach 12, 18 Monaten Training, wenn das Pferd die Kraft hat, sich zu setzen und das Talent. Ne? Und da bin ich ganz auf deiner Seite. Genauso wie die Reiner. Die modernen Reiner können stoppen und drehen. Den machst du Eisen drunter. Ich weiß noch, wir waren in den USA, ist lang her, 15 Jahre. Da hat er uns gezeigt, der hat einen 2-Jährigen angeritten. Der ist noch keine 3 Wochen unterm Sattel. Der hatte Plates drunter. Dann hat er uns ganz stark gezeigt, wie der galoppiert los, schickt den ein bisschen und das Pferd stoppt 4 Meter. Mhm. Weil es dafür gezüchtet ist. Natürlich war das zu früh, das Pferd war überfordert, aber er war halt so ein guter Reiter, der hat es danach angehalten und gelobt. Ne? Der hat es auch nicht gestört. Das ist ja die Sache mit einem ganz guten Reiter, die stören die Pferde nicht, auch nicht die Jungen. Ne? Und das ist auch manchmal Fluch und Segen, dass die Pferde so talentiert sind, es so anbieten, dass natürlich viele Leute gerade in der Industrie einfach Stufen überspringen und dann auch wieder die Pferde überfordern irgendwo natürlich.
Und dann da eben sehr viel Ausschuss haben im Endeffekt, weil sie die Pferde nicht körperlich entsprechend eingesetzt haben.
Genau, und dann gehen sie kaputt, körperlich wie mental. Gibt es in jeder Reitweise. Ist, glaube ich, egal, ob die Leute, die zu früh ins Freispringen schicken für die Körung oder gibt es überall. Und ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass es anders geht. Bringt nichts mit dem Finger drauf zu zeigen.
Nee, genau.
Es geht darum zu zeigen, meine Pferde kommen auf die Weide, meine Pferde dürfen sich wälzen, ich gehe ausreiten, ich mache Cavaletti-Gymnastik. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich. Und wenn ein Pferd Zeit und Talent hat, ist es keine Tierquälerei, Turniere zu reiten.
Genau, so ist das genauso. Also, ja, und dann? Das Pferd, wie ich schon sagte, das Pferd entscheidet, wenn ich hinhöre.
Genau.
Wie weit es ist und wie weit ich es weiter steigern kann. Mhm. Und wenn ich ein Ziel habe und das nicht mit dem Pferd abstimme, aber dazu gehört eben auch Erfahrung. Mhm. Das geht nicht nach Lehrbuch.
Das stimmt.
Es muss eine Idee geben, es muss eine Richtlinie geben, aber das Pferd muss sagen, jetzt bin ich für den nächsten Schritt bereit, sowohl mental als körperlich.
Genau.
Und das ist leider in vielen Fällen halt der Geldbeutel oder das Ziel, das zu viel Druck macht, um die Pferde zu den Möglichkeiten zu entwickeln.
Genau, und ich fand es sehr schön, dass du gerade gesagt hast, hinhören, weil man hat natürlich ein Ziel, man hat einen Plan und ich sage immer hinfühlen und dann muss man fühlen, ob das Pferd bereit dafür ist. Natürlich hinhören, hinfühlen meint ja das Gleiche, aber ich kann zwar vorhaben, dass der theoretisch in 3 Monaten 4 Galoppstangen kann, aber ich muss erstmal gucken, ob eine klappt. Und dann muss ich gucken, ob 2 klappen. Und wenn eine nicht klappt, dann brauche ich auch nicht 3 machen. Mhm. Und dann gibt es ja auch Tage, wo es heute nicht klappt und dann wird es besser und dann höre ich auf und mache es lieber am anderen Tag nochmal. Und das ist, glaube ich, unheimlich viel Erfahrung und Geduld und Gefühl. Ne?
Mhm. Genau. Also man die wie ich schon sagte, die Pferde sind ja vom Wesen her einfach gestrickt. Das sind ja Pferde, die eben die Tiere lernen aus Wiederholung. Und nur wenn sie vertrauensvoll sich der Aufgabe stellen, weil sie nicht überfordert werden, dann haben wir das Ergebnis, was wir uns endeffektlich wünschen können.
Ja, da sind wir ja. Wenn das Pferd entspannt ist, kann das Pferd uns zuhören. Und wir können ihm dann sagen, was wir möchten. Richtig. Sagen, erklären. Aber da haben wir auch wieder das Zuhören. Wenn das Pferd Stress und Angst hat und überfordert, lernt es nicht und hört nicht zu und versteht uns nicht.
Verspannt sich. Und so.
Genau, das ist ja die Kommunikation, egal ob zwischen Menschen oder Tieren. Es muss ein Vertrauen bestehen. Man muss sich klar äußern und kommunizieren, damit es bei der anderen Partei richtig ankommt, ob es jetzt mein Reitschüler ist oder das Pferd. Ne? Und dann muss ich aber auch hinfühlen, ob es denn angekommen ist. Und dann muss ich es ein paar Mal wiederholen. Und da bin ich ganz bei dir. Ich finde unheimlich, dass die Wiederholung es macht. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir das erstmal diese Hinteranwendung mit den Jungen machen, vielleicht bei dir Schenkel weichen, dann mache ich die, bis die einmal kreuzen. Dann gebe ich denen 10, 20, 30 Sekunden Pause und mache das gleich wieder. Genau. Wieder ein paar Sekunden Pause, wieder. Und dann reite ich die Vorwärtsschritt ab und dann kommt erst die andere Seite. Aber oft hilft diese sofortige Wiederholung, positives Feedback, wenn es richtig war, beim richtigen Moment aufhören und ein paar Sekunden später nochmal wiederholen, weil die Pferde dann mental noch ein bisschen dabei sind. Wenn ich dann wieder eine Runde Trabe anhalte und dann wieder einen Schritt Hinteranwendung mache, ist es manchmal schwerer fürs Pferd. Ne?
Also das ist eben auch in unserem Trainingskonzept so beschrieben, dass die dreimalige Wiederholung im zeitnahen Zusammenhang zu der Stabilisierung der Wiederholbarkeit am nächsten, übernächsten Tag führt. Mhm. Das heißt also, ich denke, da ist unser beider Weg ganz, ganz ähnlich. Dass eben ich, wenn ich jetzt die Jugendpferde Schenkel weichen lasse und dann vorne rumtreten lasse, das, weil die Pferde eben immer nachgeben, immer der Hilfe folgen, weil sie nie anders gelernt haben. Auch das Gleiche ist, wenn ich diese Frage einen Schritt nach links machen oder wenn ich den ersten Schritt frage, Schenkelweichen zu machen, dann machen sie einen halben Schritt, dann lasse ich sie los. Genau. Und dann für drei, vier Schritte später frage ich sie wieder, dann machen sie schon einen ganzen Schritt und dann wiederhole ich das noch ein drittes Mal und dann lasse ich es aber auch damit sein. Weil es jedes Mal besser geworden ist, dann mache ich den nächsten Schritt den gleichen Aufwand. Und dann geben sie mir schon zwei Schritte. Und dann höre ich natürlich auf. Und dann frage ich sie aber auch da wieder dreimal. Genau. Und dann haben wir dann 5, 6, 7 Tage später, kann ich die Schulter verschieben. Und dann machen sie einen Schritt nach links mit dem dicken Vorderbein nach innen reintreten. Dann lasse ich sie gerade ausgehen. Auf der Volte wieder. Und dann lasse ich sie wieder fragen. Und dann beim nächsten Mal geben sie mir schon zwei Schritte.
Genau. Und, so. Eine Lernkurve quasi.
Genau, das, was ich als eben schon mal im ersten Teil sagte. Du musst die Pferde schulen und nicht dominieren. Genau. You have to educate them, not dominate them.
Und da ist natürlich auch so ein Punkt zu finden, wenn es besser geworden ist, dann aufzuhören. Und dann nicht zu sagen, oh, der hat das jetzt so schnell verstanden, jetzt legen wir gleich eine Schippe drauf. Ne?
Das ist ja diese dreimalige, das begrenzt ja diese dauernde Übertrainierung. Das heißt, das Pferd bei mir in der Meisterprüfung für die Ausbildung der Lehrlinge auch genauso geschult worden. Nicht? Erst dem Pferd, dem Auszubildenden zeigen, dann den Auszubildenden machen lassen mit Unterstützung. Und das dritte Mal muss man es ihm alleine machen lassen. Und so ist es mit dem Pferdeausbildung eigentlich genauso. Das heißt, die einfache Strickung ist sinnvoll auf allen Ebenen.
Genau, und das ist ja, da kommen wir schon fast zum nächsten Thema, der Ausbilder sein, der Reitlehrer sein. Es geht ja darum, egal ob jetzt den Auszubildenden oder den Reitschüler, das eigene Bild zu vermitteln. Dann sie anzuleiten, die Hilfen zu erklären und dann selber machen zu lassen, Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und da ist es natürlich, wie du sagst, manchmal am einfachsten, ihnen das kurz vorzureiten. Dann haben die schon mal das richtige Bild im Kopf. Dann das betreuen und dann selber wiederholen lassen. Ne? Und das, finde ich, ist eine große Herausforderung, dieses Bild, was ich im Kopf habe. Sagen wir mal, ich habe da drei Piloten stehen und ich weiß genau, wie das aussehen würde, wenn ich das malen würde. Aber das Bild hat ja mein Schüler nicht, wenn er die Aufgabe nicht kennt. Ne? Genau. Was war da so für dich oder was sagst du, was ist die Schwierigkeit oder die Herausforderung mit Schülern oder was macht dir besonders Freude?
Sag mal, auch da ist eben, wie du ja schon sagst, die Struktur entscheidend. Wenn ich muss die Reiter da abholen, wo sie halt sind. Und das gibt es einmal über deren Artikulation, dass sie mir sagen, was sie können und was sie nicht können. Und dann halt, indem sie quasi so eine einfache Aufgabe reiten und dann daraus ein Programm zu entwickeln, wo die Reiter profitieren. und das Gefühl von besserer Kommunikation mit dem Pferd, also das Ziel der Nachgiebigkeit, sicherlich eben als ersten Schritt erlernen können. Und so mache ich das eben bei Kursen, wo ich das erste Mal bin, eben auch so, dass ich den Reitern erst einmal quasi auf dem Pferd zeige, was wir als Ziel für diesen Kurs haben. Mhm. Und dann können sie das eben viel besser reflektieren und dann auch selber nachreiten. Mhm. Und das ist egal, ob ich da mal ein Haltertraining mache oder ein Reittraining mache. Und egal, ob das Turnierreiter sind oder ob es Anfänger sind oder Reiter, die Freizeitreiter sind. Mhm. Alle die Reiter wollen ja profitieren von dem, was ich ihnen beibringe und oder was ich da habe lernen dürfen. Mhm. Und so ist der Aufbau und deine Erfahrung voll bestätigt, dass eben nur wenn sie es im Kopf haben und verstehen, dann können sie das dann mit dem Pferd eben auch umsetzen.
Ja, es ist ja auch bei uns koordinativ höchst anspruchsvoll auf das Tier. Genau. Ne? Man muss ja gucken, was macht das Tier, wie sitze ich, was fühle ich, wo habe ich mehr, wo habe ich weniger Druck, wo muss ich den Schenkel hinlegen. Das sind ja eigentlich, also wenn man mal eine Übung zerlegt, wie viele Hilfen und Signale und Sitzhilfen und Zügelhilfen und Schenkelhilfen in welcher Position, das ist natürlich eine Wiederholung. Das muss auch der Reiter ein paar hundert Mal wiederholen, bis er nicht mal drüber nachdenken muss. Ne? Ja, dafür ist ja das A und O der gute Grundsitz. Ne?
Genau, aber ich glaube, das nicht mehr drüber nachdenken ist in meinem Anspruch der Reiterei gar nicht möglich. Sondern, ich definiere mich nicht als guten Reiter, sondern als guten Denker. Das heißt also
bei mir, wenn du eine Volte reitest, musst du ja nicht mehr drüber nachdenken, wo du sitzt.
Ich strukturiere das jedes Mal. Mhm. Und deswegen glaube ich, kann ich es eben auch gut erklären. Mhm. Ich strukturiere das quasi auch heute noch jede Seite. Mhm. Ich glaube, davon profitieren die Pferde. Mhm. Und wenn ich das vermitteln kann an die Reiter, dass sie diese Struktur auch für sich finden, werden sie das Reiten schneller lernen.
Was du meinst, so bin ich ganz bei deiner Meinung, weil ich sage oft, die Leute reiten eine Volte und wissen gar nicht warum. Die wissen nicht, wie groß die ist, wie viel das Pferd gestellt oder gebogen ist, ob das Pferd eher raus oder reingeschoben werden soll. Und das verstehe ich ähnlich in der Struktur. Also ich bin ein Pattern-Mensch. Ich habe immer im Kopf für Pattern. Ne? Ich reite mir da eine Volte und ich weiß, wie die aussehen soll. Genau, und dann fühle ich hin, oh, das Pferd drückt mir rein, das Pferd drückt mir raus, das wird zu langsam, das wird zu schnell, weil ich natürlich die Erfahrung habe. Aber da hast du vollkommen recht. Man muss einen Plan haben, warum man diese Übung macht. Für die nächsten 3 Minuten, das reicht. Also nicht eine halbe Stunde. Aber man muss ja wissen, ich mache jetzt diese Übung, damit ich sagen kann, dem Pferd oder dem Schüler, so soll es aussehen, so war es gut.
Richtig. Genau. Das ist, sag mal, das geht ja wieder zurück, was du gerade erklärt hast, dass du es vorreitest. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten Reiter, wenn sie nicht eine Strukturvorgabe haben, dass sie eben, dass sie das Pferd vorbereiten für die Biegung, was ich bei mir über Schenkelweichartiges Erweitern mache und dann umsetzen auf die Außenseite und dann das innere Bein öffnen, äußeres Bein dranlegen, dass sie dann auf die Volte gehen, die sie vorher vorbereitet haben. Mhm. Wenn die das nicht so strukturiert ausführen, wird das Pferd sofort zeigen, dass es eben nicht richtig verstanden ist. Weil das Pferd nicht richtig verstehen kann, weil sie immer noch innen hängen zum Beispiel. Mhm. Von daher ist die Struktur, die du beschrieben hast, ob das Pferd reindrückt oder rausdrückt, hängt ja immer mit der Hilfengebung, dem Sitz, dem Grundsitz zusammen. Mhm. Und wenn der Reiter in der Volte übermäßig nach innen kippt, wird das Pferd eben eher den Volte größer machen, erfahrungsgemäß. Und weil dann das innere Bein auch nicht weg ist in dem Maß oder öffnet, das ist ja für die Pferde. Die Pferde sind ja, Gott sei Dank, handeln sie ja folgerichtig, hilfentreu.
Das ist immer die Frage, wie das Pferd das gelernt hat. Ne?
Ja, der Maßstab für mich ist da, was die jungen Pferde mir zeigen.
Das stimmt.
Wenn die jungen Pferde, alle jungen Pferde, die ich in meinem Leben geritten habe, das ist ja nun über 40 Jahre, vorher habe ich ja noch Reitponys ausgebildet in der ersten Ponyclub-Zeit, da habe ich das nach dem gemacht, wie ich das von der dressurmäßigen Ausbildung verstanden habe. Mhm. Die Pferde haben das deutlich schwieriger gehabt, das zu tun, was ich möchte. Mhm. Die Erfahrung und die Wechseln auf das Westernreiten hat es den Pferden deutlich leichter gemacht. Mhm. Aber auch da habe ich natürlich dann, gerade was die Balanceverlagerung anbelangt, von den Pferden sehr viel lernen können, wie sie es besser verstehen und nicht mein System als erstes gestellt, sondern die Reaktion des Pferdes als erstes
Erfahrung
gestellt.
Gesammelt. Genau. Ja, sehr schön. Ja. Ja, dann ist natürlich bei euch auf der Anlage, wie gesagt, jetzt haben wir dich ein bisschen als Reitlehrer und als Pferdetrainer gehört, kurz noch zu dem Reitlehrer. Du hast gesagt, du gibst wieder mehr Auswärtskurse. Für was für Kurse kann man dich da buchen?
Sag mal, das entscheiden, sag mal, die Reiter sagen ja quasi in unserem Vorgespräch, was sie reiten möchten und welche Probleme sie eventuell haben und was sie als Ziel haben. Mhm. Und das wird dann, da mal jede Stunde ist eine individuelle Zusammensetzung der reiterlichen Vorerfahrung, mhm, dem Ergebnis, wie das Pferd sich damit zurechtfinden kann. Mhm. Und im Freizeitbereich haben wir natürlich grundsätzlich die Fragestellung und Aufgabe der verbesserten Nachgiebigkeit, des besseren Abstimmung der Hilfen, mhm, und wegkommen vom dauernden Zügelziehen und mehr über die Balance und, mhm, Schenkelhilfen zu arbeiten. Und das zeigen die Pferde ja sofort.
Mhm. Wie viele Leute nimmst du maximal?
Maximal 8 Leute.
Okay, und dann kann man die für so 2-Tageskurse quasi,
genau,
buchen. Und
Tages- oder 2-Tageskurse.
Mhm. Einzelunterricht oder Gruppen?
Immer in der Regel meist 2 Reiter in einer Stunde. Das heißt, dann ist es für die Reiter finanziell so und, ja, auf 2 Reiter kann man gut aufpassen und dann, genau, kann man eben eine Aufgabenstellung stellen und das mit begleiten und dann kann der andere in der Zeit die Aufgabenstellung verfeinern, mhm, und dann kann man sofort wieder rüberwechseln und, okay, kann da wieder helfen.
Ja.
Das hat sich eigentlich am besten bewährt.
Ja, sehr schön. Und das machst du jetzt wieder ein bisschen mehr, weil du mehr Zeit hast dafür.
Weil ich jetzt eben da mehr Luft habe und das macht, habe ich all die Jahre immer weniger gemacht, aber es wird jetzt deutlich mehr und das klappt gut. Und ich mache die Kurse aber in Wenden natürlich auch weiter. Da haben wir ja auch so ein Programm, das war quasi den ersten Einführungskurs, so heißt das bei uns dann, machen für Reiter, die noch nie Western geritten sind oder, mhm, noch nie geritten sind oder klassisch geritten sind und Westernreiten kennenlernen wollen.
Also für Umsteiger und Einsteiger.
Genau. Und die reiten dann meistens auf den Unterrichtspferden oder den Pferden, die wir dann eben zur Verfügung stellen, damit sie das fühlen, wie ein Pferd reagiert.
Mhm.
Und dann kommen viele davon dann im nächsten Kurs mit ihren eigenen Pferden. Mhm. Und so wechselt das dann, steigern sich dieses Kursprogramm sozusagen auch. Aber ich habe ja da mal da durch die vielen Jahre, glaube ich, kann ich Reitern, die Allround reiten wollen oder Rennig reiten wollen oder, mhm, Rennschreiding reiten wollen, was auch immer. Und Chaos habe ich ja auch gezeigt.
Mhm.
Cutting, habe die erste Cutting-Futur, die mal gewonnen in Deutschland, die es gab.
Ja, also vielseitig aufgestellt. Ja,
aber Cutting und Chaos ist jetzt nicht mehr so mein Schwerpunkt, sondern diese Allround-Seite mit Schwerpunkt Rennschreiding ist, mhm, sicherlich das, wo ich mich am liebsten mit befasse.
Okay, ja, sehr schön. Dann finde ich auch super interessant, natürlich ist euer Turnier The Ride of America, das große Turnier in Wenden. Früher gab es ja generell mehr Turniere weg von Kreuth. Wir hatten ja auch mal ein großes. Ich war auch schon öfters, ich war als Jugendliche ganz oft bei euch auf dem Riesenturnier, Riesen Equage A-Show. Mittlerweile habt ihr auch eine große EWU-Show, ne?
Mhm.
Ich habe dann noch im Hänger auf der Pritsche geschlafen, da weiß ich noch, da war der Sascha Ludwig Auszubildender, hat mich mitgenommen und ich habe im Hänger geschlafen, auf der Liege als Jugendliche, schon alles was länger her. Vielleicht kannst du mal kurz, ich fände es interessant, das Turnierveranstalterleben, weil wir sind ja oft Turnierreiter und ich finde auch, es wird immer manchmal leider sehr viel gemeckert auf Turnieren, weil nicht alles optimal läuft, aber es ist ja auch von der Logistik und du brauchst Hilfe und du musst alles organisieren und du willst alle Kunden happy halten. Deswegen haben wir keine Cutting mehr, weil die brauchen immer speziellen Boden, haben immer gemeckert. Vielleicht kannst du da kurz was sagen, wie das für dich war, Turnierveranstalter zu sein oder immer noch.
Ja, sag mal, es ist so wie die Turnierentwicklung sich in den Jahren dargestellt hat. Wir haben natürlich ja mal in den 80er und 90er Jahren hatten wir ja goldenen Boden. Das heißt also, der Zuwachs an Westernreitern war konstant und in den ersten Jahren ja jedes Jahr 20% mehr Mitgliedschaften in den Verbänden, sowohl EWU als DQA, Paint and Quarterhorse und damit eben Bedarf an Pferden und Enthusiasmus. Natürlich kann man auch ganz eindeutig feststellen, dass über die Jahre das Ergebnis der Nachkriegsjahre sich in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr deutlich gezeigt hat, weil die Menschen einfach sehr viel freies Geld hatten und auch im Pferdekauf oder in den Ausgaben an die Turniere das freudiger gestaltet haben, weil auch da die Erfahrung war, Freizeit zu gestalten, war einfach leichter möglich oder noch leichter möglich für viele. Und das hat sich heute ein bisschen geändert, dass der Zirkel der Menschen, die jetzt dann auf die Niere gehen, ja nicht mehr ganz so breit aufgestellt sind. A, weil die Spezialisierung so viel größer geworden ist und damit viele Freizeitreiter, die auch mal zum Turnier gegangen sind, so ein bisschen aus dem Turnierreiterbereich raushält. Das ist nach wie vor eben mein Wunsch, dass wir da gucken. Und bei der EBU gelingt das durch die Leistungsklasseneinteilung ganz gut, dass die Leute halt über die LK5 da quasi reinschnuppern können. Und dann, wobei sicherlich da auch noch mehr leistbar wäre von den Verbänden, sowohl LKHA, DQA und EWU. Ich glaube, da ist die Intensivität, neue Leute dahin zu führen, noch verbesserbar.
Ja, also ich glaube, früher war es eher so ein Wochenendevent und heute ist halt ein bisschen mehr Leistungssport, je nachdem.
Genau, richtig, genau.
Der auch teurer geworden ist mit Material. Also alles ist ja teurer geworden. Der Hänger, das Pferd, das Auto, der Sprit. Also früher war es mehr so ein Event und am Wochenende Spaß haben. Ne?
Genau, genau. Und dazu gehört ja auch dann die Turnierentwicklung, dass wir in den 80er Jahren alle abends zusammengesessen haben, noch ein Bierchen oder ein Glas oder einen Wein getrunken haben und miteinander Erfahrungen ausgetauscht haben, was ja heute auf den Turnieren fast nicht mehr vorhanden ist. Das heißt also, jeder zieht sich in sein Hotel oder Camper oder was weiß ich zurück. Und,
die Partys.
Diese gibt es ja nicht mehr. Das ist, was du ja auch zum Reitauf, das ist immer heute noch unser Ziel, auch im Reitauf, dass wir den Reitern jeden Abend, den Reitern unabhängig von den Pferden, irgendeine Art sozialen Event bieten. Sei es, dass wir Bratwurst, dass der Vorstand Bratwurst bietet oder eine Cocktailparty ist, wo alle Reiter sich zusammenfinden können, um eben miteinander diese soziale Beschäftigung mit den anderen Reitern und nicht nur diese isolierte menschliche Seite da haben. Das macht heute sicherlich einen Unterschied, diese Leistungsstärke und diese nicht mehr so diesen Spaß an der Zusammentreffen.
Tatsächlich, also kann ich nur absolut bestätigen. Ich weiß, dass wir früher viel gefeiert haben, aber heutzutage habe ich keine Zeit mehr dazu. Wir sind zum Teil mit 8 bis 12 Pferden auf dem Turnier. Ich bin Dienstleister, ich muss coachen, was ich gerne mache, ich show gerne, aber ich muss halt funktionieren. Ich habe keine Zeit, den ganzen Abend da am Lagerfeuer zu sitzen bis 12 und morgens um 5 aufzustehen und dann 12 Stunden 150% zu geben. Ne? Das ist halt ein bisschen dieser Leistungssportfaktor. Ne? Wir wollen Leistung bringen, die Kunden bezahlen dafür zu Recht. Ich möchte die auch bringen, ich habe den Anspruch an mich selber. Ich muss topfit sein, damit ich den Pferden und meinen Schülern helfen kann. Und das ist wirklich schwer zu vereinbaren, hast du leider recht.
Also. Naja, das muss ja nicht immer stundenlang gehen. Also es geht einfach darum, dass er eben nebst dem Reiten auch noch eben andere Kompetenzen im menschlichen Leben mit einbringen. Man muss ja nicht immer bis Mitternacht oder bis nach Mitternacht feiern, aber es ist einfach diese soziale, menschliche Komponente im Sport trotzdem zu erhalten. Das ist für mich immer noch ein Anliegen.
Ja, das stimmt.
Und aber auf den anderen Turnieren, wo ich dann bin, sei es in Aachen oder so, da ist es auch so, dass eben ja selten was statt. Die Kneipe macht sogar schon um 7 Uhr oder 8 Uhr zu. Also wenn man die Pferde versorgt hat, ist dann eben sowieso dicht. Ne?
Das stimmt tatsächlich. Und vielleicht willst du mal so kurz beschreiben, der Ride-Off ist immer ein sehr großes Turnier, Mittwoch bis Sonntag, manchmal sogar Dienstag bis Sonntag.
Ja, Dienstag bis Sonntag jetzt.
Und das ist ja eine unheimliche Logistik drumherum, das vergessen viele. Das ist ja nicht nur das Turnier, man muss ja erstmal die ganze Anlage herrichten.
Genau, also das ist ja So ein Turnier beschäftigt uns 3 Wochen. Das heißt, 1 Woche Vorbereitung mit zusätzlichen Boxenzelten aufbauen, obwohl wir jetzt immer schon 40 Boxen quasi frei halten für das Turnier. Mhm. Und ja, auch viele Boxen bei uns jetzt, dadurch, dass wir so viele Turniere machen, übers Jahr gar nicht belegt sind. Mhm. Sondern wir als Turnieranlage sozusagen immer 20 Boxen schon mal frei haben, plus dann Boxen, die wir kurzfristig ergänzend aufbauen und dann noch Zeltboxen, die dann nach Bedarf aufgestellt werden, da eben andere Kapazitäten haben als Anlagen, wo die Boxen immer mit Pensionspferden ausgefüllt sind. Mhm. Und also wie es aussieht, auch Jan und Konstanze, die diese Idee weiter verfolgen, so in die Richtung. Haben wir Gott sei Dank eben, und wir halten tatsächlich auch da unseren Mitarbeiterbestand etwas höher, als eigentlich nur für die reine Pferdeversorgung nötig ist, weil wir dieses Turnier vor- und nachbereiten. Und wenn wir alle 2-3 Wochen ein Turnier haben, sei es AQHA, EWU oder NHA, brauchen wir eben, um die Anlage in Stand zu halten, immer quasi eine halbe Person, die das ganze Jahr über damit da ist. Und die Kosten laufen natürlich eigentlich in diesen Bereich dann auch mit hinein, was das Personal anbelangt. Aber auch die 2. Halle, die wir ja vor 15 Jahren gebaut haben, wäre ja für den normalen Unterrichts- und Kursbetrieb gar nicht nötig gewesen. Und von daher haben wir, glaube ich, jetzt für die Turnierreiter, auch bei schlechten Wettervoraussetzungen, mit denen sie ihre Pferde gut schonen können. Bin gespannt, wie Jan und Konstanze das in der Zukunft weiter umsetzen werden. Aber da gibt es auch schon interessante Planungen, so wie ich das vernehme.
Ja, das ist natürlich, jetzt ist natürlich die Frage betriebswirtschaftlich, ist es effektiver, Wochenendkurse zu geben oder Turniere zu machen, so jetzt von außen betrachtet?
Es kommt darauf an, auf die Anlagenstruktur halt. Ne? Genau. Also grundsätzlich, wenn du jetzt die Kurse, bestimmte Kurse geben und die Kurse voll sind, ist natürlich im Prinzip
der Aufwand geringer.
Aber wenn wir jetzt eben quasi 20 oder 30 Boxen oder 40 Boxen an so einem Turnierwochenende vermieten, ist das zumindest betriebswirtschaftlich gleichwertig oder mental entspannter, als wenn du Pensionspferde, die 40 Pensionspferde die ganze Zeit da.
Vor allem müssen die Leute ja selber, ne? Also zumindest am Anfang oder währenddessen. Ja, also interessant. Also wir machen es ja einmal im Jahr und wir verdienen nicht wirklich Geld daran, aber wir haben das Turnier auf der eigenen Anlage, die ganzen Kunden können schön mitreiten, wir haben ein schönes Event, das ist auch ein Traditionsturnier, aber wir tun es jetzt eigentlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Aber man kommt gut raus, aber es ist nicht so, wie viele da denken, dass man, wir sind halt normaler Pensionsbetrieb, dass man daran viel Geld verdient oder so. Aber es ist ja eine super schöne Sache und man will ja auch den Sport fördern. Aber da wir ja normaler Betrieb sind, ist das für uns ein Zusatzgeschäft und jetzt nicht ein Hauptgeschäft. Deswegen finde ich es interessant zu hören, dass ihr da sogar Boxen freilasst für die ganzen Turniere. Aber ihr habt auch mehrere, ne?
Naja, aber es ist so, wir haben jetzt ja quasi mindestens alle 4 Wochen ein Event und mit den NHA-Turnieren dazwischen noch enger teilweise. Und von daher ist das jetzt im Prinzip schon in dem Maße eben ein Schwerpunkt in der betrieblichen Organisation. Und sonst können wir auch ja diese zusätzliche halbe Stelle, die wir da quasi einplanen, gar nicht finanzieren.
Genau. Und dann habt ihr noch Kurse jeden Monat?
Also dann haben wir dazwischen noch Kurse. Das heißt, bei uns eigentlich jedes Wochenende was los.
Okay.
Ja. Es gibt eigentlich für mich jetzt als Rentner mehr freie Wochenende als früher. Früher gab es gar keine.
Ja, okay. Ja, Wochenende, was ist das? Die Pferdeleute, ne? Auf jeden Fall im Sommer kennt man das noch nicht von März bis Oktober, sage ich immer. Ne?
Ja, also da war ja auch was im Winter großteils immer noch dort Kurse haben und jetzt auch vermehrt wieder Kurse haben mit anderen Trainern, ist das halt Gott das ganze Jahr über Trouble oder Beschäftigung positiverweise gesehen.
Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich noch gerne, da du natürlich ein sehr erfahrener Mensch in der Sattelszene bist, was ja ein Riesenthema ist. Ihr habt ja, ich weiß, ich habe einen ganz tollen Pleasure damals, ich weiß nicht, ob es einer eurer ersten Pleasure-Sättel war, ich glaube 2007, den habe ich immer noch, den habe ich jetzt schwarz gefärbt, der sieht aus wie neu, durch das Schwarze ja, ne, war ein heller und irgendwann werden die ein bisschen dunkler und 2007 ist ja ein paar Jahre her, da war ich auch super stolz, endlich, das war glaube ich der erste Pleasure-Sattel in meinem Leben, den habe ich immer noch, der ist auch top, also die Circle L Saddlery ist bekannt, du bist auch selber noch aktiv, vielleicht können wir nur so ein paar Grundpfeiler, das ist ja ein Riesenthema, was sagst du dazu?
Naja, sag mal, es ist so, wir sind jetzt ja seit 1980 und mit der Circle Saddlery seit 1983 in diesem interessanten Metier unterwegs. Mhm. Und sag mal, wir haben ja seit 1983 quasi unsere Entwicklung unabhängig von anderen Leuten mit dem eigenen Stempel auf den Sätteln entwickelt. Mhm. Und der entscheidende Faktor daran, es muss also einmal ist der grundsätzliche Faktor der Baum, der in den Sätteln ist. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir sehr kompetente Leute in den USA hatten mit der Firma Steel Saddlery. Die Familie baut seit 1870 Sattelbäume. Mhm. Und der jetzige Inhaber ist sehr offen. Mhm. Als ich den ersten 8,5er Baum kammerweite gebaut habe, hat er gesagt, ob wir Elefanten satteln wollen. Heute haben wir Bäume bis 9,5 Inch Kammerweite, das passt dann auf den Tinkern und mittelschweren Kalkbüttern sogar auch schon gut. Mhm. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich nicht in dem Bereich, sag mal, für die Allround-Quarter-Horses, da sind wir dann in anderen Kammerweiten unterwegs. Also, aber wir sind deutlich da breiter aufgestellt als viele andere, dadurch, dass sich quasi der Baum als Maßstab für die Passform ist und wir dann eben auch den langsam sich wandelnden Pferdetypen über die Baumanpassung versuchen, immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Hm. Wie viele Größen hast du von bis, kann man das so sagen? Also sagst
9,5 bis 9,5 Inch.
In halber Schritten.
Immer halb in Schritten. Hm. Dann gibt es noch Unterschiede in der Kammerwinkelung und dann auch im Schwung.
Hm. Also die Winkelung ist ja das auf dem Widerriss, dieses Dreieck, wenn man das jetzt so stellen möchte. Und der Schwung ist, ob der Sattelbaum gerade verläuft oder eine leichte Wölbung hat, je nach Rücken vom Pferd.
Genau. Und damit haben wir quasi eine hohe Chance, ein Pferd nahezu optimal zu besatteln. Mhm. Wobei so ein Pferd sich ja auch 3-4 Mal im Jahr wieder durch Futter und Jahreszeit verändert, Muskulatur und Einsatz. Mhm. Aber wenn man jetzt den Baum tendenziell nicht zu eng wählt, sondern tendenziell vielleicht minimal etwas weiter wählt, hat man über die Anpassung der Sattelpad-Dicke dann die Möglichkeit, jederzeit das Pferd optimal zu seinem Zustand mit dem Sattel zu nutzen. Mhm. Und die Pferde zeigen das ja auch sofort in der Form, wie sie die Schulter nutzen, wie sie die Hinterhand nutzen, in dem Maße dann natürlich im Folge und wie sie sich körperlich halten. Das heißt also, wir haben das ja ganz oft, dass die Reiter zu uns kommen oder ich, wenn ich in die Stelle fahre, dass sie sagen, ups, mein Pferd ist ja plötzlich so schwungvoll. Das ist ja kein Wunder, wenn die Schulter nicht geklemmt ist, dann kann die Hinterhand untertreten, dann wird das Pferd schwungvoller. Vorher war es bequemer. naja, klar, wenn die Vorhand sich nicht bewegt, kann die Hinterhand sich auch nicht bewegen.
Da schwingt nichts.
Genau. Ja. Und aber sag mal, durch die jetzt über 30-jährige Erfahrung und primär praktische Abgleich, und das haben wir ja da mit Joschka Werdermann, der seine Bachelorarbeit über Sattelpassform auch mit Druckpad dann nochmal diese ganze Sache wissenschaftlich abgesichert hat, sozusagen, haben wir da immer wieder, checken wir auch immer wieder, ob das so sich darstellt, wobei gestern habe ich gerade einen Sattel verkauft und haben wir zwei verschiedene Kammerweiten, wo das Pferd, wo ich nicht sicher war, haben wir dann ausprobiert und die Reiterin, ich habe das sofort gesehen und die Reiterin hat mir das auch sofort bestätigt, dass das Pferd mit dem einen Baum halt besser lief. Mhm. Dann haben wir natürlich den Baum genommen. Mhm. Wenn du jetzt aber nicht diese Vielfalt an Baumauswahl hast, und auch die Sättel dann quasi dabei hast, die dieser Vielfalt entspricht, dann kann der Reiter und das Pferd das ja gar nicht feststellen.
Genau, im Idealfall spürt man ja einen Unterschied. Ne?
Also wenn ich losfahre, habe ich 35 Sättel am Auto. Mhm. Und eben verschiedene Sitzgrößen und verschiedene Kammerweiten, diese oder mindestens 6 dieser Kammerweiten an Bord. Und weil die erste Kammerweite mit 6,5 Inch oder was normalerweise als Semi-Quarter-Baum bezeichnet wird, die verkaufen wir überhaupt nicht mehr.
Aber Full-Quarter auch nicht mehr. Die Pferde sind nicht mehr so breit, habe ich gehört, oder?
Also sag mal, wir Full-Quarter ist ja sozusagen, diese Begriffe sind ja nicht maßtreu. Das heißt, der Begriff ist ja dehnbar. Das heißt, bei einem Sattelhersteller ist das so viel, beim anderen was anders. Unsere Schritte sind ja eben alle 12 mm, ist eine Kammerweite mehr. Mhm. Für die meisten All-Around-Quarter-Horses, die unsere Kundschaft betreffen, haben wir meistens Kammerweiten von 7,5 und bei den stabileren 8 Inch. Mhm. Also, dass die schlanker werden, kann ich nicht feststellen. Mhm. Vielleicht bei den moderneren Pleasure-Pferden sind wir dann vielleicht wieder beim 7er Baum. Mhm. Aber 6,5er Baum verkaufe ich überhaupt nicht. Und
braucht man Araber oder so, was ganz dünnes.
Ja, ja. Also heißt, wir finden halt sehr viele Sättel, die gebaut werden, auch heute noch, dass die einfach zu viel Druck auf den Schulterblattkante machen. Mhm. Und mein Ziel ist, dass die Sättel seitlich am Schulterblatt aufliegen.
Also punktuell und deswegen drücken. Und wenn es großflächiger aufliegt,
seitlich,
ohne
seitlich,
zu klemmen.
Seitlich, mhm. Nicht über den Schulterblattkamm liegt. Mhm. Und wenn die Sättel quasi in 6,5er oder 6,75er Kammerweite sind, dann sind sie einfach eben oftmals aufgrund der engen Kammer übers Schulterblatt kammdrückend und da ist Schulterknorpel drauf und der Schulterknorpel ist schmerzempfindlich. Mhm. Und wenn es seitlich am Schulterblatt aufliegt, dann kann das Pferd sich in diesem Bereich freier bewegen und das merkt man eben dann sofort, weil sie dann schwungvoller werden.
Genau, das heißt, also ich kenne es ja selber von diversen Sattelanproben, wir haben ja auch einen Saddle-Shop auf dem Hof mit Arjan Kotnevisan und dann läuft man mit seinem Pferd da hin. Und dann werden erstmal Bäume draufgelegt. Und dann kriegt man bei einem guten Sattler, der sagt hier, die 3 Sättel haben den Baum, jetzt kannst du die mal reiten.
Genau.
Ne? Und dann kann man ja sagen, ich hätte aber lieber das Design und lass mir einen bauen oder möchte den. Und dann kann man ja auch noch, dann gibt es diese ganzen Scans und so, die kann man ja auch dann noch prüfend machen. Aber wir machen es auch so, den Baum drauflegen, erstmal gucken vom Profi. Und im Idealfall, ein guter Sattler hat dann 1-2 Sättel mit diesem Baum da, ob es einem gefallen oder nicht, aber man kann sie ja mal probereiten und fühlen. Ne?
Ja, so, das ist bei uns das Gleiche. Wir haben quasi in verschiedenen Preiskategorien die Sättel in den verschiedenen Kammerweiten und teilweise unterschiedlichem Schwung an Bord zum Ausprobieren. Ja. Und entweder kann der Kunde den Sattel dann aus unserem Standardprogramm sofort erwerben und sofort weiterreiten, oder er kann sich dann eben das Design dazu wünschen. Und da sind wir quasi unlimitiert, was der Kunde haben möchte, können wir quasi dann leisten.
Nach oben ist alles offen, ist wie bei der Küche und beim Badezimmer.
Guter Vergleich, genau. Mhm.
Ja, sehr schön, weil das ist ja wirklich, jetzt mal kurz an der Praxis gesprochen. Ich habe ein Berittpferd. Also generell wird das Pferd angeritten und dann brauchst du natürlich einen Sattel, habe ich auf den Fall. Dann kaufen die oft einen gebrauchten Sattel. Ab wann würdest du sagen, wenn das Pferd bei mir ein Beritt ist und regelmäßig geritten wird, ab wann macht es Sinn, von der muskulären und der körperlichen Entwicklung dem Pferd einen Sattel bauen zu lassen?
Ja, sag mal,
wann ist es ausgewachsen, deiner Meinung nach?
Die Entwicklung ist dann dynamisch zwischen 3 und 5 Jahre. Was heißt, bei uns fangen die Zweijährigen gar nicht an. Mhm. Wir fassen die erst an, wenn die 2-3 Viertel sind, also im Januar, Februar, wenn die 3 werden, dann fangen
genauso.
Wir die Pferde an.
Vom 1.1.
Weil dieses frühe Anreiten davon, Babyverkehlung, da halte ich nichts von.
Ist bei uns genauso.
Und da mal die dynamische Entwicklung in der körperlichen Entwicklung des Pferdes ist zwischen 3 und 5.
Auch beim Quarter, was viele vergessen.
Genau.
Ne?
Und dann ab 5, wenn das Pferd körperlich gut gefüttert worden ist und so weiter, dann sind die von bis 10, 12 relativ stabil, wenn sie nicht verhungert werden oder zu fett gefüttert werden, was dann sich irgendwo in der Sattelpassform natürlich auch wieder äußert. Mhm. Wenn sie gut erhalten werden, ist die Form da relativ konstant, sodass ich dann sage, wenn das Pferd 5 ist oder kurz 4-3 Viertel ist oder was, dann kann man sich damit befassen, was das Pferd voraussetzt. Da bauen wir dann gerne einen Sattel, der wirklich dann auch diese lange Zeit überdauert. Wenn die dann sich körperlich anfangen zu verändern, dass der Rücken weicher wird, was altersgemäß normal ist, dann muss man das Ganze wieder überprüfen und dann eventuell eben ein bisschen breiter in der Kammer werden, damit er lieber den ganzen Rücken aufliegt. Aber das ist auch ja die Zeit zwischen 5 und 12, oder wo die Pferde dann, auch wenn sie auf Turnieren gehen oder intensiv genutzt werden, dann mit einer voraussichtlichen Passform, die sie als Fünfjährige haben, gut auskommen.
Okay.
Und davor, von 3 bis 5, haben wir 1 bis 2 Kammerweiten,
die sich verändern. Tendenziell zum Breiteren.
Immer grundsätzlich zum Breiteren.
Genau, und tendenziell raten wir immer, oder sage ich immer, lieber ein bisschen zu breit den Sattel kaufen und ein dickes Pad drunter.
Richtig.
Wie zu eng. Ne? Ja. Weil dann kann man ja sagen, dann kann man ja vielleicht sogar eine Kammer überspringen, dass man sagt, der ist gerade zu breit, hier nehmen wir mal ein extra dickes Pad, und wenn er dann breiter wird, nehmen wir ein bisschen normales Pad. Ne?
Das ist auch so die gleiche Philosophie, die wir in unserer Sattelanpassung erfahrungsgemäß.
Und dann gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt Pferde, die sind mit 6 oder 7 erst fertig. Es gibt Pferde, die sind mit 4, stehen die schon relativ gut da. Ne? Aber ich sag mal, für einen Dreijährigen, natürlich, wenn man die finanziellen Mittel hat, kann man sich auch für einen Dreijährigen einen Sattel bauen lassen. Aber so richtig Sinn macht es, wenn sie grob ausgewachsen sind. Das ist in der Regel so um 5-jährig. Ne?
Das kann man schon so sagen. Bei den meisten seriösen Sattelverkäufern gibt es ja so eine Art Jungpferdeprogramm.
Genau.
Und das heißt, dann wird der Sattelverkäufer den Sattel wieder zurücknehmen, wenn das Pferd sich weiterentwickelt hat. So ist das bei uns auch.
Mhm.
Wobei das eben nicht auf die 3 bis 5 Jungpferdeseite begrenzt ist, sondern wir als die Circle S Hattery nimmt den Sattel quasi immer wieder zurück, wenn das Pferd sich verändern sollte.
In Zahlung.
Oder aber, wenn der Reiter sich ein anderes Pferd kauft,
ja,
dann, und das Pferd einen anderen Sattel braucht, dann nehmen wir den auch wieder zurück und geben den passenden Sattel,
ja,
für Reiter und Pferd dann wieder auf den Weg.
Also kann man dann immer wieder das weiterentwickeln im positiven Sinne.
Genau.
Sehr schön. Gut, dann hatten wir ja gerade schon einen Praxistipp quasi für die Sattelkäufer. Deswegen, wir kommen langsam zum Ende. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht zum Ende. Ich glaube, wir könnten noch 3 Stunden quatschen. vielleicht so generell, so rückblickend. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel ist, aber ich würde jetzt gerne ein paar verschiedene Tipps von dir hören. Erstmal, hast du einen Tipp an Nachwuchstrainer? An Leute, die sagen, ich will jetzt Pferdetrainer werden. Was deiner Meinung nach ist wichtig zu beachten?
Ja, ich sage mal grundsätzlich so, die Pferde auszubilden oder mit diesem Bereich auch dann ein lebenswertes Geld zu verdienen, ist so, dass ich das nur dann tun kann, wenn ich extrem viel Herzblut habe. Das Herzblut muss stärker sein als der Wunsch, eine geregelte Arbeitszeit zu haben.
Und viel Geld zu verdienen.
Genau. Das heißt also, ja, ich wünsche ja jedem, dass er, sag mal, ein gutes Auskommen hat.
Mhm.
Aber der Ertrag aus dem Pferdetraining ist ja grundsätzlich schlecht bezahlt.
Mhm.
Das heißt, wenn wir jetzt, sag mal, zwischen 20 und 25 Euro im Schnitt so für so einen Geritt bekommen, bleibt ja nach Abzug der Mehrwertsteuer, die für uns Gewerbliche ja meistens ist, zwischen 16 und 22 Euro über.
Mhm.
Wenn wir uns mit dem Pferd dann eine halbe Stunde oder etwas mehr reiterlich befassen, das ist der Zeitraum, den das Pferd konzentrationsmäßig leisten kann, und ab- und ansatteln, ist ja der Zeitraum, den wir am Tag bearbeiten können, begrenzt.
Mhm.
Wenn ich dann sehe, dass ein Elektro- oder Klempner-Lehrling 35 Euro plus Anfahrt für eine Stunde Arbeitszeit abrechnet.
Der Meister dann so 60, 70 Euro in
genau,
der Regel, ne?
Genau, ja. Dann muss ich ja quasi 3 Stunden reiten, um den Meister zu bezahlen, der meine Waschmaschine heiler macht. Also das zeigt ja deutlich, wie schlecht die Bewertung in unserer Gesellschaft dieser Leistung ist. Und eindeutig ist es so, dass dieser Meister, der meine Waschmaschine heiler macht, kein Lebensrisiko eingeht.
Mhm.
Und ich als Trainer ja ein konstantes Risiko habe, dass das Pferd, das junge Pferd, durch eine äußere Einwirkung sich so erschreckt, dass es dann tatsächlich mich absetzt.
Mhm.
Und dieses Risiko wird nicht bezahlt.
Mhm.
Nebenbei ist die Freude der Weiterentwicklung in den Pferden natürlich ein großes Herzensgut.
Mhm.
Und auch das Gleiche gilt dann auch für die Weiterentwicklung von Reitern, egal welchen Alters. Wenn die eben das verstehen, die Pferde besser zu bedienen durch meine Anleitung, ist das natürlich auch ein seelisch und Herzenserfolg, der auch ein bisschen süchtig macht.
Das stimmt.
Und diese Süchtigkeit bezahlen wir als Pferdetrainer, du und ich, oder auch die Auszubildenden oder die weiteren Trainer, bezahlen sie dadurch, dass sie quasi dieses Gut des Herzenserfolgs mitnehmen, aber nicht bewertet bekommen.
Genau, also Hobby zum Beruf gemacht höre ich ja oft. Ne? Aber es ist ja schon auch ein Job. Also ich muss ja auch raus, wenn es regnet und wenn es minus 5 Grad ist und reiten. Also ich liebe meinen Job, ich bin da sehr dankbar für. Aber wenn du es jeden Tag viel machst, ist es auch schon Arbeit. Ne?
Es ist wirklich Arbeit und es ist jeden Tag auch eben, wie gesagt, bei jedem Wetter rausgehend. Aber es wäre schön, wir könnten da hinkommen. Und das ist jetzt im Dressursport langsam auch steigend. Mhm. Also ich habe jetzt bei der letzten Pferdewirtsprüfung, die ich mit abgenommen habe, habe ich mit etlichen Pferdebetriebsleitern gesprochen und die nehmen jetzt also alle teilweise, also die ich da getroffen habe, nehmen 1100 bis 1200 Euro für Einstellen und Reiten. Das waren bessere Betriebe sozusagen, aber da kommen wir bei den besseren Betrieben ja noch nicht ganz hin, weil unser Klientel halt das auch in vielen Bereichen vielleicht gar nicht schafft zu leisten, wie auch immer. Aber da würde dann zumindest die reiterliche Risiko- und Wissensseite ähnlich mehr wie beim Lehrling eines Klempners bezahlt.
Mehr entlohnt, sehr schön. Gut, ja, da ist einiges zu betrachten. Also ist dieser romantische Traum, ich werde Pferdetrainer und lebe davon. You're not doing it for the money, wie die Amis immer sagen. Ich werde dafür bezahlt, tolle Pferde zu reiten, das weiß ich, wer zu schätzen. Das sind die Pferde, die ich mir sonst kaufen müsste.
Genau.
Aber es ist schon körperlich auch anstrengend. Ne? Man wird ja auch nicht jünger, man muss ja wirklich haushalten. Man muss sich fortbilden, man muss offen sein. Man darf nie auslernen und da ist schon wirklich sehr viel Fleiß gefragt. Neben der Leidenschaft und der Passion natürlich.
Genau.
Also und die kommt ja zusammen. Wenn du keine Leidenschaft und Passion dafür hast, bist du nicht fleißig. Wenn du nicht fleißig bist, wirst du nicht gut. Das ist ja...
Das ist hängt immer alles so zusammen.
Genau.
Und das heißt, die Entscheidung, dieses Gut der Freude und der Befriedigung zu erlangen, die muss eben stark vorhanden sein. Das heißt, wenn ich mir nichts anderes vorstellen kann, als dass ich reiten lernen möchte, und dann ist das der Weg, den ich als Trainer gehen kann. Wenn ich aber andere Sachen als wichtiger erlange, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg, Profitrainer zu werden.
Okay. Dann hätte ich natürlich ich kann noch sprechen, natürlich von dir gerne noch einen Rat. Es gibt ja unheimlich viele Privatzüchter. Was ist dein Appell an die Züchter? Worum sollten sie achten? Was ist vor allem wichtig bei der Zucht, deiner Meinung nach?
Sag mal, wir alle, vor allen Dingen, wenn die Pferde ja dann später geritten werden, muss das erste Ziel sein, dass wir quasi ein Pferd züchten, was strukturell gesund ist, wie du schon sagtest, was korrekt auf den Beinen ist, was eben balanciert gebaut ist und da eben die Kriterien entsprechend hoch anzusetzen. Es reicht nicht, wenn der Vater und die Mutter irgendwelche großen Erfolge haben, und vor allem, wenn der Vater große Erfolge hatte, heißt das, wenn der Vater strukturell, gebäudemäßig nicht zu der Stute passt, ist das Fohlen deshalb nicht trotzdem besser. Das heißt also, das sehen wir ja bei den Fohlenschauen, die ja im Rahmen der DQA oder auch bei anderen Verbänden durchgeführt werden, dass ja nicht, wenn der Vater ein Futurity-Sieger war in Reining oder sonst wo, dass das Fohlen deshalb gleich alles überflügelt, sondern Mutter und Vater müssen gut zueinander passen, und da ist die Struktur des Pferdes, versuchen den optimalen Mix zu finden, ist die tolle Herausforderung. Und Selbstverständlich ist, je besser die Elterntiere zueinander passen und je besser die Elterntiere strukturell sind, umso besser wird das Ergebnis sein, was wir in den Fohlen haben.
Was ist dir denn wichtiger, Stute oder Hengst? Kann man das so sagen?
Eindeutig ist die Stute unser Maßstab. Das heißt, wenn ich eine wirklich gute Stute habe, und da hatten wir in unserer Zuchtkarriere 3, 4 Stuten in den 35 Jahren, die quasi genetisch sich auch immer wieder reproduziert haben. Das heißt, auch die Reproduktionsqualität ist eine genetische Variante. Mhm. Und da hatten wir eben 2, 3 Stuten, die quasi durch die Bank weg Töchter gemacht haben, die sich wieder so gut vererbt haben. Und wir hatten auch andere Stuten, die sich das eben nicht getan haben.
Also du meinst Stuten, die ihre Fohlen stempeln im positiven Sinne. Genau. Es gibt ja Stuten, die lassen mehr den Hengst durch, und es gibt Stuten, die geben sehr ihre Sachen wieder.
Und da ist eben dann natürlich, je besser die Mutter ist, umso besser ist das Ergebnis. Und die Stute hat ungefähr 60% Einfluss im Schnitt und der Hengst 40%. Mhm. Und die guten Stuten haben 70% und der Hengst hat 30%.
Ich sage ich appelliere immer daran, überlegt einfach ganz in Ruhe, reitet ihr die Stute gerne und könnt ihr sie reiten? Wenn ihr sie nicht reiten könnt, weil sie körperlich so starke Defizite hat, braucht ihr sie nicht decken.
Richtig.
Und wenn ihr sie nicht reiten wollt, weil sie so schwierig oder ähnliches ist, braucht man auch einen sehr guten Hengst, der das rausholt. Und das ist leider, bei uns ist es umgekehrt, bei uns ist es ein Lob, wenn wir sagen, wir wollen ein Fohlen von der Stute.
Genau.
Die werden nicht in die Zucht gesteckt, weil sie sonst für nichts zu gebrauchen sind, sondern die werden nur in die Zucht gesteckt, wenn ich das Fohlen davon unbedingt reiten möchte, weil die so toll ist, die Stute. Und dann kann man sich ja fast jeden Hengst aussuchen, übertrieben gesagt. Ne? Und das vergessen viele. Viele decken die Stute, weil sie sonst nicht wissen, was sie mit ihr tun.
Oder weil sie nicht mehr läuft. Weil sie gesundheitlich eben, weil erster Punkt ist Gesundheit. Und wenn die eben 3, 4-jährig schon lahm sind und deshalb nicht geritten werden können, sind sie eindeutig nicht Zuchtstuten.
Genau, und es ist ja ein Unterschied, ob die Stute sich verletzt hat und nicht mehr reitbar ist, wegen einer schlimmen Verletzung, das gibt es bei allen, das wissen wir, oder ob sie einfach das strukturell nicht annähernd halten konnte, das normale Reiten. Und das ist wirklich, das ist eigentlich ganz simpel, und da sind viele Leute nicht ehrlich zu sich. Die suchen sich den amerikanischen Superstar aus, aber die Stute kann vielleicht sogar beides nicht und wundern sich dann, dass ein Fohlen zur Welt kommt, was keiner haben möchte, übertrieben gesagt.
Genau.
Und ich züchte ja auch mit vollem Herzblut, auch mit meiner Meinung nach sehr guten Stuten. Und ich weiß, das werden alles tolle Pferde. Wie talentiert die werden, das ist immer noch mal ein anderes Blatt. Da kannst du auch World Champion Stute und Hengst nehmen und es wird kein Pott gewinnen.
Richtig.
Aber wichtig ist, dass man gesunde, nette Pferde züchtet und dann schaut, was daraus wird.
Genau. Und wenn wir dann eben, sagen wir mal, so Klassen haben wie die Rennschreiding, wo eben die Spezialisierung nicht im Vordergrund steht, sondern die gute Qualität des Körperbaus mit guter Reiterei.
Genau, das ist das Gleiche bei der EWU Jungpferdeprogramm. Da brauchst du keinen Spezialisten, da brauchst du ein gut grundausgebildetes Jungpferd, um das an Sport ranzuführen.
Absolut richtig.
Habe ich gerade mit einem Rainer gewonnen, bei 65. Und das heißt immer, ein Rainer kann es nicht mehr gewinnen. Hätte ich auch nicht gedacht, also war ein guter Ritt. Ich bin auch sehr zufrieden, aber es hieß immer, nur noch die Großen, und der ist, glaube ich, 1,51.
Mhm.
Ne? Also wenn das Pferd gut ist, dann erkennen das die Richter an. Ne?
Genau.
Und gut heißt durchlässig, gute Selbsthaltung, durch sehr gut im Heckemoor, aber recht durchhängende Zügel, also sehr gute Selbsthaltung fürs Alter, die aber einfach hat.
Mhm.
Ne? Das ist halt das Talent. Ne? Jetzt könnte ich mich auch loben, ich habe ihn so toll geritten, aber echt, es ist einfach ein sehr talentiertes Pferd.
Ich glaube, ich gehe noch einen Schritt davor.
Ja.
Ist erst der Körperbau. Und dann aus dem Körper ergibt sich die Bewegung. Und dann kommt der Mind ein wichtiges Teil dazu, dass das Pferd das eben auch umsetzen kann, was der Körper ihm erlaubt. Und dann kommt der Reiter, der das Ganze in die Präsentation gibt.
Genau, da hilft natürlich ein erfahrener Turnierreiter, gerade im Jungpferdeprogramm, der dem Jungpferd Sicherheit gibt. Ne?
Genau,
das ist richtig, das ist ja unser Job. Und das Pferd nicht stört, wie es so schön heißt. Oder dem Pferd auch mal hilft, dem Jungpferd. Ne? Auf einmal erschreckt sich, was sonst nie tut. Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir zu unseren Abschlussfragen. Ich habe eigentlich die eine Abschlussfrage im ersten Teil vergessen. Und die hieß, was wollte der Volker als Kind immer werden?
Als Kind als Kind war ich, glaube ich, immer schon Landwirt. Und das bin ich
auch von,
bin ich vom Herzen heute immer noch. Weil eben mit dem Boden zu arbeiten ist für mich immer noch, und das hat sich quasi dann in der Zucht, ist ja auch sozusagen der Boden der ganzen Reiterei.
Der Nährboden.
Der Nährboden fortgesetzt. Und das ist sozusagen auch mein heute noch mein Lebenschor.
Okay. Ja, sehr und, schön. Genau, das ist nämlich die zweite Frage. Was würde der Volker dem kleinen Kind sagen? Oder das hast du damit ja eigentlich beantwortet.
Mhm. Ja. Wobei das eben, sag mal, die landwirtschaftliche Seite zwar zu Hause quasi durch den Vater, der auch Landwirt war, aber wir keinen landwirtschaftlichen Betrieb hatten, zwar sag mal, über die Geflügelzucht, die der Vater betrieben hat und die dann die Pony-Seite, hatten wir schon Landwirtschaftslizenzen, aber nie die Grundlage eines Hofes.
Also kein Ackerbau in dem Sinne.
Genau, kein Ackerbau. Und diese 33 Hektar, die wir jetzt bewirtschaften, ist eben auch nur reines Grünland für unseren Pferdebetrieb in Wenden. Mhm. Aber die Seite war eben schon immer für mich in der Kombination so, dass das mein Lebenschor war.
Okay. Ja, dann habe ich noch eine schöne Frage. Wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Grundsätzlich, sag mal, auf die Erfahrung, die ich zurückführe, als Pferd zu leben, wäre sicherlich das Leben auf der Weide das Ziel eines Pferdes, weil das Ziel eines Pferdes ist, nicht geritten zu werden, sondern wenn es gut dahin geführt wird, dann tut das Pferd das auch mit Freude. Aber grundsätzlich glaube ich, braucht kein Pferd, dass es geritten wird, sondern wenn die draußen auf der Weide sind, haben genug Platz auf einer großen Weide, wo sie viele verschiedene Eindrücke haben können und sozusagen dem Leben nachgehen können, wie der liebe Gott sich das für sie mal auch vorgestellt hat, dann sind sie gesund und dann sind sie seelisch ausgeglichen und zufrieden. Mhm. Und von daher, Reiten ist dann quasi die, wenn das Pferd gut geritten wird, wird das Pferd das tun und auch mit einem gewissen Engagement. Aber brauchen tut es das nicht.
Nee, genau. Also wie du schon so schön sagtest, auf einer großen Weide. Jetzt nicht die typischen deutschen Weiden, sondern am besten in der Herde, wie die Dülmner, auf 100 Hektar und dann ist alles supi. Ne? Dafür ist ein Pferd gemacht, da hast du recht. Genau. Gut, was bedeutet oder wie würdest du einen guten Reiter beschreiben? Oder was macht für dich einen guten Reiter aus?
Ein guter Reiter ist ein Reiter, der natürlich durch seine Sitz dem Pferd nicht störend sitzt und seine Hilfen an der richtigen Stelle gibt. Das ist eine Voraussetzung, dass er strukturell in sich sortiert ist. Mhm. Und dann eben von seiner Gemütseinstellung ein eher abwartendes Gemüt hat als ein euphorisches Gemüt.
Geduldig.
Ein geduldiges Gemüt hat, genau.
Okay, sehr schön. Dann die große Abschlussfrage von meinem Podcast an alle Gäste. Was ist für dich Horsemanship?
Horsemanship setzt sich quasi aus den gleichen Qualitäten zusammen wie die eines guten Reiters. Dass ich das Pferd als Maßstab nehme und lese und demgemäß fordere, in seinem Entwicklungsweg oder Ausbildungsweg, was das Pferd leisten kann. Okay. Und das steigert sich mit weiterer Ausbildung. Mhm. Und das Wissen ist sicherlich heute bei den meisten Menschen, die ihren Traum zum Pferd finden, weniger entwickelt als vor 40 Jahren, wo viele Menschen noch mehr da mal näher an der Landwirtschaft waren oder mit Tieren Umgang hatten. Deswegen ist es super wichtig, dass wir so Dinge wie dieses Arbeiten am Boden mit den Menschen intensiv machen, was ja durch viele Leute wie Pat Pirelli oder Monty Roberts oder jetzt andere Leute hier in Deutschland mit der Liberty-Arbeit sehr gefördert wird. Wichtig, damit die Menschen diese Basiseinstellung zum Pferd erfahren und lernen, die Tiere zu verstehen, mhm, um daraus dann weiter reiterliche Qualifikationen zu erreichen.
Mhm. Ja, ich finde es nochmal sehr schön, ich habe es ja auch gerade gelesen in Form von einem Buch über Menschenkommunikation, das Hinhören. Ne? Mhm. Also das Beobachten, das Strukturieren, einen Plan haben, aber auch hinhören und im Idealfall dann wissen, was das Pferd braucht, kann und leisten kann oder nicht. Ne? Sehr schön, gut, Volker. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst. Es hat ja Spaß gemacht.
Ich würde gerne noch zum Abschluss sagen, dass sagen wir, das Ganze, was in den 37 Jahren Circle Ehrensch seit 1983 in Wenden entstanden ist, eben deshalb besonders gut gelingen konnte, weil eben die Familie, so wie bei euch hier, Linda ja auch, quasi in großen Teilen sich dahinter gestanden hat und da im besonderen Maße ich hier auch gerne nochmal den Namen der Kirsten nennen möchte, die immer hinter dem der ganzen Seite mit ihrer ganzen Kraft und Liebe und Seele gestanden hat und nur für mich das möglich war, diese Entwicklung der Circle Ehrensch und der ganzen züchterischen und Seite zu beschicken, weil wir zusammen das machen konnten. Mhm. Und
ein richtiges Familienunternehmen.
Genau. Und das ja jetzt heute nach wie vor so ist, das heißt, die Anna in Wenden ist und Pferde ausbildet und Kurse gibt und der Jan jetzt wieder da ist quasi und den Hof übernommen hat zusammen mit der Konstanze und der Wolfgang mit mir zusammen intensiv auch noch in allen Bereichen ist und der jetzt da in Hamburg Pferde ausbildet zusammen mit der Jennifer, seiner Frau, und Kurse gibt, auch bei uns in Wenden Kurse gibt, also das heißt auch da ist der Zusammenhalt der Familie nach wie vor ganz intensiv, obwohl er jetzt räumlich etwas von uns getrennt ist. Und ja, Wolfgang und ich auch viel im Sattelbereich nach wie vor zusammen machen. Mhm. Und da mal, dass alle drei Kinder sozusagen mit ihren Familien oder ihren Partnern zusammen oder Anna mit ihren Kindern zusammen so intensiv in diesem tollen Metier der Pferde so mitwachsen können und gedeihen können und auch bestehen können. Das ist schon ein toller Rückblick für ein Leben in dieser Szene.
Erfolgreiche Familiengeschichte im Pferdebereich, die halt weiterlebt. Das ist natürlich toll. Ne?
Genau.
Gut, dann waren das perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Und vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.